Zuzul! Wir sind's, euer Lieblingspodcast.
Wir tauchen heute tatsächlich mal in das Thema ein, in dem wir bei Spotify tatsächlich auch gelistet sind, nämlich Games.
Genauer, heute reden wir über die Welt der Simulationen und der Sims. Außerdem feiern wir in unserer noch neuen Rubrik wieder das ein oder andere Jubiläum und gehen nach Entenhausen.
Und wir publizieren die Ergebnisse der großen Jodcast-Umfrage. Wie gewohnt in angenehmer Atmosphäre mit mir.
Und mit mir.
Yuki Yuki.
Wutzadeep.
Maladai.
Willkommen zurück bei einer neuen Jodcast-Folge. Hallo nach Virginia in die Staaten.
Moin moin nach Hamburg. Hallo Simon, wie geht's dir?
Ja, gut geht's mir. Ich freue mich. Ich war fast schon wieder so ein bisschen auf Entzug. Die neue Folge hat's wieder in sich. Wir haben wieder einige Zeit gehabt, um sie vorzubereiten.
Ja, heute ist wirklich wieder viel auf der Liste. Wir versprechen, es wird dieses Mal kein 2,5 Stunden Ghostbusters oder sonst was Fest, Sitcom-Fest. Wir geben uns Mühe, es heute mal nicht ganz so in die Länge zu ziehen. Wir haben aber trotzdem echt eine ganze Menge vor. Man hat es ja im Intro gerade schon mitbekommen. Wir reden heute über Simulationsspiele. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt eine ganze Menge zu berichten, oh ja, und zu erzählen. Und sie liegen uns beiden, glaube ich, sehr nahe. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar Sachen abzuklappern, denn wir haben ja beim letzten Mal, wie ihr euch vielleicht erinnert, eine neue Rubrik eingeführt. Es geht um Jubiläen und wir wollen mal gucken, was so los war und los ist.
Was war so los?
No, no! Oh my God, did you get off the plane? Did you get off the plane?
I got off the plane.
Ja, wir wissen, worum es geht. Friends, die allerletzte Folge.
Sogar ich als Nicht-Fan, also wir haben das ja schon besprochen, ich glaube, du bist mehr der Friends-Fan als ich von uns beiden, aber selbst ich als Nicht-Fan würde an dem Clip heraushören, worum es da geht. Also ich erinnere mich daran, das damals gesehen zu haben und na klar,
ja. das ist... Auch die, die sonst nur die deutsche Fassung kennen, wissen, das ist die... Eine der letzten Szenen der letzten Friends-Folge ist, und die hatte tatsächlich vor 20 Jahren ihr Release. Die ist am 6.5.2004 publiziert worden, die letzte Friends-Folge.
Krass, dass das 20 Jahre her ist. Das fühlt sich gar nicht so an irgendwie. Ich weiß noch, ich habe das, also das wird dann wahrscheinlich ein bisschen später gewesen sein, aber dann in Deutschland gesehen, als die finale Staffel dann lief. Also da war ich live dabei. Das fühlt sich nicht an, als wären es 20 Jahre gewesen. Insofern ein bisschen erschreckend.
Ja, erstens das und zweitens, wir haben ja schon drüber gesprochen in unserer Sitcoms-Folgen, dass das ja so ein Revival erlebt hat und für Friends ja immer noch bei vielen sehr präsent ist. Insofern können wir dieses Jubiläum durchaus feiern.
Na klar, absolut. Also 20 Jahre her, das ist echt krass, Mann. Ja, etwas, was noch länger als 20 Jahre her ist und da waren wir dann wiederum nicht dabei,
Gott sei
ist etwas,
Dank.
Was wir aber auch, Gott sei Dank, heute noch beide genießen, auch wenn es vielleicht nicht mehr die originale Form ist. Jetzt vielleicht, bevor wir verraten, was es ist, wann war das letzte Mal, dass du ein Produkt dieser Reihe konsumiert hast?
Oh, da muss ich tatsächlich überlegen, weil ich das gar nicht so oft konsumiere. Ja, muss ich überlegen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das getrunken habe, war auch mit Captain drin. Wie sich das gehört.
Ja, so muss das sein.
Es geht um Coca-Cola.
Coca-Cola, ach, die Zuckerbrause. Ich glaube, es gibt ja irgendwann diese schönen Aufstellungen, diese Videos, wo man sieht, die Flasche Cola und dann wie viel Wasser ist da drin und wie viel Zucker ist da drin. Das ist ja immer sehr hübsch zu sehen. Das ist ja wirklich in der Hauptsache Zucker ist, und ein bisschen Farbstoff. Aber nicht ursprünglich, denn vor, ist nicht ganz ein rundes Jubiläum, 138 Jahren hat John Pemberton, ich glaube in Atlanta, Coca-Cola erfunden, also in den USA. Ursprünglich mal als Medizin mit, und daher kommt ja der Name, das wissen wahrscheinlich aber fast alle, Coca-Cola ist ja, weil da früher mal Kokain drin war, also Blätter oder Extrakt der Coca-Pflanze. Das stelle ich mir sehr belebend vor, könnte ich mir denken.
Vermutlich, ganz genau. Und das war eben am 8. Mai und daher herzlichen Glückwunsch, 138 Jahre Coca-Cola. Also nicht die Marke Coca-Cola, sondern ja, eben
das Getränk.
Das Getränk, die Extraktion. Ja.
Dessen. Wo wären wir heute ohne Coca-Cola? Wahrscheinlich wären wir alle wesentlich dünner. Aber naja, was willst du machen?
Wir arbeiten dran. Was ebenfalls nicht mehr ganz so alt ist, aber trotzdem durchaus feiernswert ist, ist am 9.6. hatte Donald Duck seinen 90. Geburtstag.
Allerdings, Wahnsinn. Kannst du eine gute Donald Duck-Imitation machen? Ich bin da leider nicht
Nein.
mit drin.
Nein. Ich kann nicht mal das Duckface. Ja. Nein.
Sehr gut.
Ich probiere es auch aus Sicherheitsgründen gar nicht erst.
Besser ist, ich verstehe. Ja, nee, bist du Fan? Ist Donald Duck dein Lieblingscharakter aus dem Disney-Kosmos oder hast du einen anderen Lieblingscharakter?
Nee, ich fand den immer sehr dumm und naiv. Ich meine, genau das ist er ja auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich da einen Lieblingscharakter aus den Szenen habe. Aber natürlich kennt man Donald Duck, da ist man ja letzten Endes mit groß geworden aus den DuckTales hauptsächlich oder aus Darkwing Duck oder wie sie alle heißen. Super RTL lässt grüßen. Aber für mich war das damals ja, also ich hätte nie gedacht, dass der jetzt gerade seinen 90. Geburtstag feiert. Ich habe den aber auch nie als Comic kennengelernt, sondern tatsächlich eher als gezeichnete Figur im Fernsehen.
Aber ich glaube schon, dass der auch angefangen hat, also als Cartoon haben sie ja alle angefangen. Bei Disney, das waren ja ursprünglich keine Comic-Charaktere. Das ist ja, Mickey kommt ja auch aus diesem ersten Animationsfilm und so.
Ah, okay.
Insofern muss der erste Film mit Donald Duck dann vor 90 Jahren gewesen sein. Aber ich mochte ihn immer sehr. Mein Vater ist großer Donald Duck-Fan. Wir hatten früher auch Figuren zu Hause stehen zum Teil und so. Mein Vater war großer Donald-Fan. So dass wir immer ganz, oder nicht viel, aber regelmäßig Donald-Cartoons geguckt haben, auch wenn sie liefen und so. Ich fand den immer sehr unterhaltsam. Er ist ja so ein Choleriker, dreht ja dann immer durch und explodiert dann. Zumindest früher war das so, dass er ja dann so wirklich wütend wird und so. Fand ich immer schon irgendwie, also ich fand den lustig. War von den ganzen, also, ja sonst sehr harmlosen Disney-Charakteren um ihn herum, also Mickey Mouse und Pluto und so, die sind ja alle sehr, sehr harmlos, fand ich Donald immer doch ein bisschen interessanter irgendwie. Da war einfach, passierte mehr.
Ja, er war einer mit Charakter, ne? Die anderen waren tatsächlich, wie ja, du genau. sagst, so weichgewaschen. Ja, stimmt.
Ja. Ich weiß nicht, hast du mal diese Neuauflage von den DuckTales gesehen, die vor ein paar Jahren rauskam?
Nein.
Kann man echt gut gucken, ist ganz hübsch gemacht und hat eine ganz coole Cast. Da sind irgendwie SNL-Leute, sprechen ein paar Charaktere. Also Beck Bennett ist dabei, Bobby Moynihan spricht einen von den drei Jungs, von den Neffen von Donald. David Tennant, Doctor Who, wer Doctor Who kennt, liebe Grüße an Martin, David Tennant spricht Dagobert Duck, ist sehr unterhaltsam, kann man echt gut gucken.
Was war noch, beziehungsweise was wird noch sein? 21. Juni 1967, sprich vor 57 Jahren, hat Douglas Engelbart in Menlo Park, wir kennen es alle, Silicon Valley, da in Kalifornien unterhalb von San Francisco, sehr schöne Ecke, kann ich sehr empfehlen als Urlaubsgegend.
Richtig.
Genau, ich schweife ab. Douglas Engelbart hat am 21. Juni 67 das Patent für das angemeldet, was wir heute als Computermaus kennen. Also hier diese Version, wir haben die gleiche witzigerweise, komisch.
Ja, stimmt.
Die ist mit Laser mittlerweile, früher war das ja noch mit so eine Kugel, die halt zwei Motoren oder nicht Motoren, sondern so Rollsensoren hatte, womit man dann X und Y klar. Im zweidimensionalen Raum, ganz spannend, egal. Das war, wie gesagt, vor 57 Jahren, etabliert hat sie sich aber erst viel, viel, viel später und zwar 1984 beim ersten Macintosh.
Stimmt, das erste Betriebssystem mit einer grafischen Oberfläche, bei der das Sinn machte, ja.
Genau, das heißt, es hat ganz schön lange gedauert und zwar genau 17 Jahre, bis dann aus diesem Patent was Reifes wurde. Insofern können wir sagen, herzlichen Glückwunsch, 40 Jahre Computermaus.
Jawohl, Wahnsinn. Hast du eine Lieblingsmaus gehabt in deinem Leben? Ich habe viele Mäuse ausprobiert, deswegen ich kann eine nennen, aber hast du eine Lieblingsmaus gehabt?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe tatsächlich, was Mäuse und Tastaturen und generell so Peripherie von solchen Rechnersystemen, habe ich immer nur so Billow gehabt, weil mir reichte das aus, die 12-Euro-Maus von Marktkauf oder von anderen Supermärkten. Das hat mir immer gereicht. Immer, es war irgendwie Logitech oder wie heißen, Hammer.
Ja.
Hammer hieß es.
Hammer, genau.
Immer nur so, also nicht das Gute. Und habe jetzt seit ein paar Monaten tatsächlich auch wieder Logitech und zwar was richtig Vernünftiges und das ist mein neuer Liebling oder mein erster Liebling, wenn man das so nennen kann. Laser mittlerweile, ja. Früher waren es ja noch Kugel und so.
Ich erinnere mich noch gut an die Kugelmauszeit, als wir unseren 386er früher hatten und dann irgendwie da regelmäßig musste das Ding aufmachen und die Kugel raus und das einmal sauber kriegen da drin, weil die Maus nicht mehr richtig wollte und so.
Ja.
Fürchterlich. Als Ach, die schön. Kamera, die ersten mit optischen Sensor kamen, die ersten mit Kameras drin, das war so eine Erleichterung, dass man das nicht mehr machen musste. Mann. Aber ich hatte damals eine Maus, ich bin schon ganz lange Logitech-Käufer, ich habe ganz lange schon Logitech-Maus, ich hatte damals eine, ja muss ich 14, 15 gewesen sein. das war die MX518 von Logitech und die war so, hatte so eine blaue Oberfläche. Es war so eine Gamer-Maus, die war gedacht für Gamer und ich war ja damals ein Gamer. Und hatte so eine blaue Oberfläche, die man aber austauschen konnte. Also man konnte da selber Designs einbauen in diese Maus und konnte die selber gestalten und da so Inlets verkaufen und das dann selber bemalen oder wie auch immer. Das fand ich damals, das war schon irgendwie echt, also extrem cool. Habe ich natürlich nie gemacht, aber es sah cool aus.
Mhm. Aber und, noch mit Kabel ja. Und
mit Kabel. Aber die hatte, ich hatte damals ein, erinnerst du dich an Maus-Bungees? Kennst du die noch?
Nein, habe ich nie gehabt.
Das war auch für echte, starke Gamer, so für totale Gamer. So ein, das war so ein Ding, das kannst du auf deinen Schreibtisch stellen. Das ist ein gewichteter Fuß sozusagen. Und da kannst du das Mauskabel durchführen. Und es hängt dann an, auf einer Spirale, auf einer Feder sozusagen, sodass du es ein bisschen bewegen kannst. Ist dafür gedacht, dass das Kabel nicht auf dem Tisch rumliegt und dir im Weg rumliegt, sondern ferngehalten wird von der Maus und immer so ein bisschen in der Luft bleibt. Damit du halt, also wenn du den nächsten Headshot bei Counter-Strike auch wirklich das dann auch treffen kannst und da nicht über das Kabel fahren musst und so. Hatte ich damals auch. Ich habe mich als großen Gamer gesehen. Ja.
Ich kenne das von Bügelbrettern, aber frag nicht warum.
Ja, korrekt. Ist dieselbe Idee, ja.
Hatte das schon ein Mausrad? Weißt du, wann das kam?
Doch, Mausräder hatten wir, glaube ich, auch schon auf Mäusen mit Kugeln. Ich erinnere mich, unsere Kugelmaus früher hatte, meine ich, auch schon ein Mausrad. Das kam, muss so um die Zeit gewesen sein.
Okay, schon. Ja, kann sein. Ja, da war ich noch nicht so. Also Gamer war ich ja zu der Zeit sowieso eher noch nie. Ich hatte dann eher, was habe ich benutzt? Keine Ahnung. Facebook. Gab es auch noch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, sowas. SchülerVZ. Halt. Ja. Wie hieß euer SchülerVZ in Osnabrück nochmal? Was sagtest du?
OS Community. OSC, genau.
OS Community. Wer sich daran noch erinnert.
Genau. Ganz Deutschland hat SchülerVZ oder StudiVZ oder was auch immer. Nur dieses die kleine Ödland im Landkreis Osnabrück im südlichen Niedersachsen hatte OSC. Das war wirklich, also das
ist wie bei Asterix.
Da kannte auch keiner Studi- oder SchülerVZ. Das war, wir hatten einfach alle OSC und waren mit der Außenwelt schlicht nicht verbunden.
Ihr wart immer lieber unter euch, ich weiß ja, das schon. Ja, so ist das in der Gegend.
Absolut strange. Das war auch riesengroß. Also es war, ein, zwei Jahre hatte die Firma auch, die das gegründet hatte und auch betreut hatte, eine Hochzeit und plötzlich kam Facebook und binnen Tagen wirklich waren die down. Irre.
Wie mit so vielen Dingen, wir kommen später noch auf was, wo das auch passiert ist tatsächlich, wo es muss auch Facebook gewesen sein, um die Ecke kam und es dann mal eben quasi umgebracht hat. Aber bevor wir dahin kommen, haben wir noch ein Jubiläum und das ist mir persönlich ganz wichtig, ein ganz zentrales Jubiläum. Man hat das ja schon mal in einer vorherigen Folge gesehen, dass mir das Thema nahe geht. Wir reden davon, am 8. Juni 1984, also vor genau 40 Jahren, oder am 8. Juni vor 40 Jahren kam Ghostbusters in die amerikanischen Kinos. Der erste Ghostbusters-Film, das Original mit Bill Murray und Dan Aykroyd und Harold Ramis. Zu diesem Anlass, zum jetzt 40-jährigen Jubiläum, hat sich die Stadt L.A. überlegt, und da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, den Tag zum Ghostbusters-Tag zu ernennen, was ich irgendwie witzig finde, weil das spielt ja alles in New York. Also warum denn L.A.? Aber gut, egal, vielleicht wollte New York nicht. Man weiß es nicht.
Ja, mehr kann ich auch nicht erzählen. Ich habe das nur bei Instagram gesehen. Ich glaube sogar am 8.6., dass da Leute vor dem, also die haben dann den Ector One, auch den Original Ector One da stehen gehabt und das halt gefeiert. Alle waren dann in ihren Anzügen und hatten ihre Packs dabei und hast du nicht gesehen. Die haben das einfach gefeiert. Das ist jetzt in L.A. tatsächlich der offizielle Ghostbusters-Tag, so wie May the 4th der offizielle Star Wars-Tag ist. Aber in New York soll es auch kleine Feierlichkeiten gegeben haben. Anlässlich.
Ja, nee, ich habe tatsächlich gesehen, ich glaube auf Reddit, in dem Ghostbusters-Subreddit haben Leute Fotos gepostet, wo sie an der Wache waren mit ganz vielen anderen Fans und so. Da ist jetzt halt kein offizieller Feiertag, aber zumindest haben die Leute es gefeiert in New York. Das ist ja schon cool irgendwie.
Ja, das zu unseren Jubiläen.
Wir haben es eben gerade schon kurz angesprochen, es gibt da Seiten im Internet, eine ganze Menge Seiten sogar, ich erinnere mich an einige Seiten, die gekillt worden sind, soziale Netzwerke, die gestorben sind, als Facebook auf den Plan kam und eines davon wollen wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen genauer besprechen, denn es wird jetzt wieder eins abgeschaltet und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Meldung sehr überrascht, als sie kürzlich kam, dass das jetzt bald ausgeschaltet wird. Ja, ich dachte, das wäre schon lange vorbei gewesen.
Ja, genau, das klassische Au, Au.
Ja.
Wer kennt es nicht? ICQ wird am, ich glaube, 21., 22., irgendwie so, wird ICQ
26.
Doch, oder 26. Ah, sehr, sehr gut. Wird ICQ abgeschaltet. Keiner wird es vermissen, krass, weil das seit 15 Jahren keiner mehr benutzt. Aber wer kennt es nicht? Wir sind damit groß geworden. Wir kamen von der Schule nach Hause und dann, bist du heute on? Ja, ich bin heute on. Alles klar, dann sehen wir es gleich. Und dann hat man sich bei ICQ getroffen.
Und ich, also bei uns war das auch echt so, Das habe ich, ich weiß nicht, ob das bei den in der Schule heute immer noch so ist, aber du hast auch mit jedem geschrieben aus deiner Klasse. Also jeder war auf ICQ und war auch immer online am Nachmittag nach der Schule. Mhm. Und es war auch, also man hat ja in der Schule häufig dann seinen eigenen Freundeskreis und bleibt so ein bisschen dann in dem hängen und hat mit den anderen Mitschülern vielleicht so viel Kontakt nicht. Aber bei ICQ habe ich wirklich, glaube ich, mit jedem aus meiner Klasse mal geschrieben hin und her. Also es war wirklich echt so eine Plattform, wo jeder war und wo auch jeder sich gerne unterhalten hat. Das fand ich damals echt sehr, sehr cool irgendwie. Das war ein sehr schönes Community-Gefühl irgendwie, das weiß ich noch.
Ja, wobei es war ja nicht so, dass man sich zusammengesucht hat, Gruppen hatte für das nächste Klassentreffen, bringt wer Kuchen mit oder Dings. Also es war ja wirklich nur ein reiner Messenger für Communication, Networking, für Spaß. Man konnte Spiele spielen zum Beispiel auch.
Aber erst später. Also ich erinnere mich, ich habe gesehen, du hast deine ICQ-Nummer fing mit 3 an, du bist also etwas später dazu gekommen.
Wow.
Ich fand das ganz hübsch, du hast hier reingeschrieben, hast mir geschrieben, ob ich meine Nummer noch weiß. Deine begann mit 3, manche hatten sogar eine 2 vorne, mein lieber Freund.
Das waren die Alten hatten die 2 vorne.
Meine ICQ-Nummer war 175316134, mein Freund. Irre. Meine fing mit einer 1 an.
Okay, krass. Ich habe einen Spiegelbericht dazu gelesen. Da hat der Redakteur geschrieben, seine ICQ-Nummer auch am Ende drunter geschrieben und die fing mit einer 8 an. Da dachte ich, wann ist der denn bitte eingestiegen? Ach, vor 2 Jahren oder wann? Güte. Also wirklich.
Aber ich war also wirklich aus der Frühzeit als ICQ, es hat auch noch eine ganz andere Oberfläche, sah sehr altbacken aus, das weiß ich noch am Anfang. Da war ICQ wirklich nur ein Messenger, da ging auch nichts anderes. Da gab es keine Spiele, da gab es kein Voice-Chat, da gab es gar nichts. Es war ein reiner Text-Messenger ganz am Anfang. Und trotzdem war da jeder drin irgendwie. Das war echt der Hammer. Also es war ja eh so eine Zeit, wo Leute auch einfach gerne in Chatrooms rumhingen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das war ja auch so ein, also die frühe IRC-Zeit war ja auch, da war ja auch immer der Teufel los. Gerade in so Gamer-Kreisen war IRC immer sehr beliebt, wo man einfach in einem riesengroßen Chatroom mit 1000 Leuten rumhing und da zwischendurch hin und her gechattet hat. Heute machen Leute das wahrscheinlich auf Discord, ist wahrscheinlich eine ähnliche Funktion, nehme ich an. Aber damals gab es auch überall Chatrooms und da war ICQ nur einer von vielen Orten, wo du mit Leuten chatten konntest. Das weiß ich
Ja, und ICQ war, glaube ich, das dann doch eher für die Fläche, also was dann halt nicht nur Gamer, sondern dann auch alle benutzt haben. Ja. Und tatsächlich gab es als Indikator oder als Identifikator diese Nummer und du musstest auch die Nummer des Gegenübers wissen, um ihn zu finden irgendwie, ne? Also das ICQ heißt ja so viel wie ich such dich, also ICQ habe ich auch erst im Laufe dieser Recherche erfahren. Ich hatte einfach nur 3 Buchstaben damit verbunden früher.
Ja.
Aber so richtig suchen konnte man da ja gar nicht, ne? Du musstest wissen, wen du kontaktieren wolltest.
Ja, später dann. Am Anfang, glaube ich, ging es nur mit der Nummer, gab es keinen anderen Weg und dann später hatten sie aber so ein Verzeichnis, wo du dann auch nach Namen suchen konntest, glaube ich. Oder per E-Mail-Adresse, als das dann alles ein bisschen größer wurde und wirklich wie so ein Netzwerk funktionierte irgendwann, da ging das dann. Ich erinnere mich, dass ich auch Leute einfach aus meinem Dorf damals einfach mal wahllos angeschrieben habe, um mal zu gucken, was bei denen so los ist und so, das weiß ich noch. Ja, was man so als Kind macht, ne? Hätte ja sonst was passieren können, aber mein Gott.
Ich überlege gerade, das muss ja ungefähr 2004, 2005 gewesen sein, als ich das aktiv genutzt habe. An den Start ging ICQ am 15.11.1996. Da war ich gerade mal 4.
Krass.
Und zwar in Israel. Das haben israelische Studenten aus Langeweile entwickelt. Und die haben dann einfach 1996 schon, also da war das Internet gerade noch neu, sozusagen, haben die das halt entwickelt. Und 2 Jahre später hat AOL das für 407 Millionen Dollar gekauft. Eine Langeweile-Entwicklung. Also, gut ab.
Was mich übrigens überrascht, zum einen 1998 hat AOL das übernommen. Da hatte ich von ICQ noch nie gehört und ich hätte nicht gedacht, dass das da schon so erfolgreich war, dass es 400 Millionen Dollar wert ist. Mhm. Und zum anderen, AOL hat ja auch immer ihren eigenen Messenger betrieben. Also ich habe mit meiner Frau gesprochen, hier in den USA war ICQ kein Thema, hat die Leute nicht wirklich interessiert, da war keiner, sondern die haben alle AIM benutzt, also den AOL Instant Messenger oder AIM, wie man hier sagt. Insofern wunderte mich das so ein bisschen, dass AOL dann ICQ dazugekauft hat, anstatt selber zu expandieren. Aber wahrscheinlich wollten die den Markt einfach mitkaufen. Also die haben
die
Nutzerbasis gekauft quasi.
Ja. Ja. Die hatten ja auch eine große Monopolstellung damals irgendwie. Also ich erinnere mich, selbst in den 3 Fragezeichen ist dieses AOL-Einlog-Dingsbums mit drin. Ja. Die waren da echt auf dem Markt sehr, sehr groß, weltweit offenbar.
Ja, die waren ja auch sehr, sehr aggressiv, wenn wir uns erinnern an die AOL-CDs so am Rande.
Oh ja. In Hamburg hieß ja sogar das Volksparkstadion eine Zeit lang AOL-Arena. Crazy.
Stimmt.
Ja, 2010 ist ICQ dann von AOL verkauft worden an Mail.ru, also an ein russisches Unternehmen. Und ich glaube, damals war dann auch schon keiner mehr bei ICQ, oder?
Nee, ich erinnere mich, das habe ich damals noch mitbekommen. Da hatte ich auch schon, glaube ich, also da war ich 20, glaube ich, schon lange kein ICQ mehr benutzt. Hm. Aber ich erinnere mich, gelesen zu haben, so, oh, jetzt Mail.ru, alles klar, jetzt ist auch wirklich vorbei. Also da möchtest du dich jetzt auch nicht mehr einloggen, wer weiß. Mail.ru war damals schon, oder RU war damals schon bekannt dafür, dass die ein bisschen shady sind und nicht so richtig mit lauteren Mitteln, also der auch gerne mal irgendwie Spyware installieren und so.
Bis heute.
Bis heute, ja. Da wusste ich dann schon, alles klar, es ist, glaube ich, da jetzt ist wirklich vorbei mit ICQ. Ich weiß, sie haben es dann, ich meine danach sogar nochmal, mit einer App versucht. Also vom PC-Messenger, dann gab es das Ganze als App. Und da gab es sogar Werbung für. Ich erinnere mich, Werbung gesehen zu haben, ich weiß nicht, auf Postern oder sogar im Fernsehen oder sowas oder im Internet vielleicht, auf YouTube oder so. ICQ ist wieder da, jetzt als App auf deinem Handy, hol dir den Messenger. Das ist aber auch erst ein paar Jahre her, das war so der letzte Versuch, bevor sie dann jetzt wahrscheinlich einfach, wenn es jetzt gar keinen Sinn mehr machte und sie jetzt halt gesagt haben, jetzt ist vorbei.
Stimmt, auch bei ProSieben lief das zwischendurch, ja, ich erinnere mich.
Ich meine ja, genau.
Richtig, ja.
Wer weiß, wer da investiert hatte, aber auf jeden Fall wollten sie es da nochmal wissen, hat aber nicht funktioniert. Da konntest du WhatsApp dann schon nicht mehr vom Thron stoßen, glaub ich, an der Stelle.
Ja, interessant, sagst du gerade, dass es dann auch als App kam. Das war ja auch damals, man hatte keine Handys. Man ist einfach nachmittags an den Rechner gegangen, hat seinen Rechner hochgefahren. Ne? Ja. Und alle waren dann am Rechner. Man brauchte das Endgerät, Laptops, das gab es alles nicht. Man war einfach den ganzen Nachmittag dann am Rechner. Das waren crazy Zeiten. Ja, das
stimmt. Wenn du ein Handy hattest, konntest du gerade so SMS schreiben. Mehr ging damals noch nicht. Das iPhone war ja noch 3 Jahre entfernt.
Genau. Wir trauern ihm hinterher, ICQ, ein Teil unserer Jugend. Aber irgendwie haben sie sich dann auch runtergerockt, sodass wir auch doch nicht trauern. Aber wir wollten mal kurz drüber geredet haben.
Schöne Zeiten, ich erinnere mich gut. Ja, ja, das war schon toll. Ich hatte zeitweise mal, um das noch abzuschließen, das Nebelhorn, mit dem ICQ startet, als Weckton auf meinem Handy. Das macht einen sehr wach, aber das ist kein schöner Morgen.
Apropos schöne Zeiten, wir haben es schon mal kurz angerissen in einem unserer Serienfolgen und wir werden auch noch eine weitere Folge über dieses Thema machen, nämlich eine meiner Lieblingsserien, NCIS, und es ist auch da im Mai, Juni, so im Monatswechsel
was
dazugekommen.
Im Frühsommer.
Also jetzt auf jeden Fall, es ist sehr aktuell und zwar gibt es einen neuen Podcast über NCIS. Ich spiele mal kurz den Trailer an.
They called him Tony. They called you Ziva, but together they were
Tiva.
Hi, I'm Michael Weatherly.
And I'm Cody DePablo.
We played agents Tony DiNozzo and Ziva David on NCIS, one of the world's biggest shows.
And now we're doing a rewatch podcast just for you, our biggest fans.
This is Off Duty.
Jesus.
Ein super cooler neuer Rewatch-Podcast zu den NCIS-Folgen bei Spotify. Spotify produziert ihn selbst und die beiden sitzen, es ist mit Bild, also es ist nicht nur Ton, es ist mit Bild. Die sitzen in einem Studio und haben dann auch oft einen Gast dabei und reden über NCIS. Zwar auch erst ab dem Teil, also ab der dritten Staffel, wo Siva dann dabei war. Die hat ja die ersten 2 Staffeln noch nicht mitgespielt. Aber sie reden jetzt nicht in jeder Folge über eine Folge, sondern haben 25 Folgen jetzt erstmal produziert und jetzt kommen jede Woche immer eine Folge raus. 3 Folgen sind jetzt online und die sind wirklich cool, immer so bummelig 1 Stunde lang und da reden sie halt über NCIS und die Entstehung und haben jedes Mal auch einen Gast dabei mit den ganzen Charakteren und so weiter. Aber ich will nicht zu viel spoilern, ich will nur sagen, das gibt's jetzt, den Podcast, der ist ziemlich, ziemlich cool, macht richtig Bock und mehr dazu hört ihr aber, glaube ich, in unserer NCIS-Folge.
Ja, da werden wir das nochmal in aller Tiefe besprechen, aber ein guter Tipp, vielleicht gucke ich da auch mal rein, das klingt auf jeden Fall witzig, mit Bild gerade, das finde ich spannend.
Ja, ist schön gemacht, das ist im Grunde so wie bei uns.
Da, bitteschön. alle machen uns nach, ist immer das Gleiche.
Ganz anderes Thema, von der einen Welt in die andere. Kommen wir in die Welt der Simulation. Wir haben es angekündigt in unserem Pre-Opener. Ja, da hast du ein bisschen was rausgesucht.
Ja, genau, ganz herrlich. Also wir wollen heute ein bisschen sprechen über Simulationsspiele. Wir sind beide große Fans. Wir sprechen später noch über eine Reihe, die wir beide sehr viel spielen. Wir reden auch noch über City Skylines, weil da sind wir beide wirklich, also haben sehr viele Stunden investiert in unsere Städte bisher. Du noch mehr als ich, wie ich schon gesehen habe, aber wir kommen da noch zu. Aber bevor wir über all die Simulationen reden, die es heute so gibt und die wir heute so spielen, und es ist ja wirklich, also nie gab es so viele Simulationsspiele und so viele verschiedene Simulationsspiele wie heutzutage, dachte ich, wir können vielleicht mal kurz ein bisschen zurückgucken weil wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag als Gaming-Podcast, ne? Wenn ihr das hier bei Spotify hört, wir sind ja unter Gaming gelistet, wie wir schon sagten. Deswegen gibt es jetzt also einen kurzen Exkurs von mir in die Geschichte der Simulationsspiele und gleich mal vorneweg für dich eine Frage, weil ich die Antwort sehr, sehr verblüffend finde. Das erste Simulationsspiel ist eine Wirtschaftssimulation namens Intopia und ich möchte dich, ist gedacht für Uniklassen, um Wirtschaftskreisläufe zu simulieren. Wann würdest du sagen, ist sowas das erste Mal benutzt worden? Wann kam das raus?
Ja, ich habe, als ich das bei dir in unserem Dokument gelesen habe, schon gedacht, ach du Scheiße, da kann ich ja nur falsch liegen. Allerdings mal kurz überlegt, es muss auf jeden Fall vor dem Internet gewesen sein, weil ich schmeiß einfach mal eine Zahl in den Raum, die ich mit der Wirtschaftswende verbinde, und zwar, das sind die 60er.
Wow, das ist sehr gut abgeleitet, nicht schlecht, ja. Wir reden von 1962.
Ja, also.
Ja, also wirklich schon echt gut geraten. Das ist in dem Fall auch nicht unbedingt jetzt natürlich, wie man sich das heute vorstellen würde, eine Simulation, die auf dem Computer abläuft, wo du auf dem Bild, also auf der Tastatur irgendwas eintippst oder mit der Maus irgendwelche Wirtschaftssachen umstellst und dann passiert sowas. Sondern das sind dann natürlich Sachen, die werden über Terminals gespielt, das läuft irgendwo auf einem Großrechner, du hast keine Displays, sondern Sachen werden ausgedruckt und von den Drucken musst du dann weiter Schlüsse ziehen für deine Wirtschaftskreisläufe und sowas. Ne, also das ist natürlich noch nicht eine vollständige, so wie wir es heute kennen, als Spiel eine Simulation, sondern es ist wirklich eher gedacht für die Forschung, für Uniklassen, die dabei daran lernen können, wie Wirtschaftskreisläufe funktionieren. Aber das 1962 gilt als die erste Simulationssoftware in dem Sinne, Intopia. Gibt es übrigens bis heute, habe ich rausgefunden, ist bis heute ein Tool, was man für Wirtschaftsplanung nutzen kann. Ist so ein Business-Tool, ich konnte nicht genau rauskriegen, was man damit machen kann, aber es gibt es immer noch unter der gleichen Marke, ist auch in der gleichen Tradition, ist ganz witzig. Finde ich verblüffend, 1962, lange, lange her. Und fand ich fast noch interessanter, aus dem gleichen Jahr oder ich glaube ein Jahr später, 63, gab es ein Spiel, das gilt als der erste City-Builder. Das ist also das erste Mal der erste Vorläufer für sozusagen City Skylines bis heute. Also da kommt das mal her, wenn du so willst. Nennt sich The Sumerian Game und ich habe hier in unserem Dokument, das können wir verlinken hinterher, ein Video gefunden, wo erklärt wird, wie das funktioniert. Ein YouTube-Video ist sehr interessant, aber das kurz zusammengefasst ist es auch, es ist ein Planspiel, als Planspiel gedacht für Schulklassen, bei dem du als Klasse die Hauptstadt, ich glaube, ich habe den Namen der Stadt vergessen, aber die Hauptstadt des Sumerischen Reichs spielst, also lange, lange weg aus der Antike. Und muss diese Stadt eben dazu bringen, dass sie gedeiht, wächst, vernünftig läuft, dass alle zufrieden sind. Und das findet statt in einem Klassenzimmer mit mehreren Computern, die immer mal wieder so einfach Daten ausspucken. Also die berechnen das und der Computer sagt, dann druckt dann was aus, bis eure Weizenernte hat leider nicht vernünftig funktioniert. Ihr habt nur die Hälfte von der Nahrung, die ihr sonst gehabt hättet für das kommende Jahr oder so. Und dann muss die Klasse darauf reagieren und mit diese Daten dann halt eine Lösung dafür finden, das wieder in den Computer einspeisen und der simuliert dann, wie es weitergeht. Also das ist auch schon wie so eine Städtebausimulation, nur halt ohne grafische Oberfläche sozusagen und halt etwas komplizierter. Aber das ist die erste Instanz davon von 1963, fand ich verblüffend. Und ich kann jedem empfehlen, sich dieses Video mal anzuschauen. Das ist wirklich spannend zu sehen, wie das damals funktioniert. Das ist ganz toll. Ewig lange her. Und wenn wir jetzt ein bisschen springen wollen von diesen eher abstrakteren Simulationen, bei denen du das noch nicht direkt als grafisch, also dass der Rechner dir das sozusagen zeigt, wie sich Sachen entwickeln. Wenn wir was das Erste haben wollen, was dem modernen City-Builder am nächsten kommt, dann ist das erste Spiel wahrscheinlich Utopia von 1982. Der erste City-Builder sozusagen mit grafischer Oberfläche ist noch ganz rudimentär, läuft auf dem Atari, wenn ich richtig liege, und auf dem C64, ist noch vorm C64. Ist auf jeden Fall relativ rudimentär. Ich habe auch da ein schönes Video gefunden, was wir verlinken werden, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Denn es gab hier in den USA irgendwo, ich weiß gerade nicht, wo das Museum genau war, eine Ausstellung unter den Smithsonian Museen zu verschiedenen Videospielen. Und da gibt es eben auch ein Video zu Utopia von 1982, wo man das mal sehen kann und wo so ein bisschen die Bedeutung des Spiels für die Computerspielewelt insgesamt ein bisschen erklärt wird. Also das können wir verlinken, ist sehr interessant. Natürlich sehr rudimentär, aber das ist sozusagen der moderne Vorläufer von, oder der alte Vorläufer von allem, was wir heute in modernen City-Bildern immer noch spielen. Ist ganz cool.
Ja, und rudimentär ist es ja nur deswegen, weil es früher einfach nicht besser ging. Und trotzdem der Wille danach schon da war.
Ja, das ist völlig richtig. Also sehr interessant zu sehen. Und jetzt natürlich, nachdem Utopia rauskommt, jetzt geht es halt los mit den Simulationen. Denn die Computer kommen jetzt langsam in eine Zeit, wo sie immer kräftiger werden, wo man auch mit einem Rechner zu Hause aufwendigere Sachen nachstellen kann, berechnen kann. Wie gesagt, Utopia läuft auf, ich glaube, es ist sogar auf dem Intellivision Utopia, ist also auf einer Heimkonsole, auf einer der ersten davon. Also wirklich ganz kleine Hardware in der Zeit, die schon eine ganze Menge leistet, ist ganz cool. Und das macht sich eine Firma zunutze, die 1979 gegründet wurde und die dann auch anfängt, für Heimcomputer Simulationsspiele zu erstellen. Das ist SSI, das ist eine der großen Firmen in diesem Simulationskomplex. Die gab es ganz lange. SSI steht für Strategic Simulations Incorporated, also die haben sich auf die Fahne geschrieben, Simulationen zu machen. In der Hauptsache Militärsimulation, das war damals noch ein großes Ding, würde man heute Wargames zu sagen, also wo du halt im Prinzip funktioniert es wie ein Brettspiel häufig, dass du deine Einheiten auf einer Karte bewegst und dann wird eben simuliert, wie kämpfen die gegeneinander, die haben Trefferpunkte, die haben Reichweiten, die haben, ne, wie auch immer, Schaden, den sie anrichten können. Und dann werden eben Schlachten simuliert. Von SSI kommen Unmengen von Spielen raus, gerade im ersten Jahr. Ich habe mal geguckt, alleine 1982 bringen die 13 Spiele auf den Markt. Also nur die eine Firma. Und halt, sind es immer ähnliche Spiele, also es ist die gleiche Engine, die gleiche Idee, sind halt die Wargames und dann immer in verschiedenen Themen. Also das dann mal die Afrika-Feldzüge im Zweiten Weltkrieg, mal hast du Seeschlachten im Ersten Weltkrieg, mal hast du napoleonische Kriege. Na, also die simulieren einfach alles Mögliche, was Kriegsspiele irgendwie angeht. Und machen sich damit einen großen Namen, machen dann später auch Rollenspiele, kriegen dann die Dungeons & Dragons Lizenz sogar, dürfen damit Spiele machen, werden also eine Riesenfirma. Ich erinnere mich vielleicht als Beispiel, mein Vater hat immer gespielt von SSI, Panzergeneral, das kann man sich mal angucken, gibt es bei YouTube, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das hier nur hört, wenn ihr den Podcast seht, dann seht ihr jetzt gerade auch ein bisschen Material aus Panzergeneral. Auch eher wie ein Brettspiel, aber halt eine frühe Militärsimulation, die mein Vater damals sehr begeistert gespielt hat von SSI. Ganz toll. Ja.
Krass, andere Zeit. Alles zweidimensional auch noch, ne?
Ja, klar, das ist so isometrische Perspektive. Das ist halt wirklich wie, ne, wie du die Spiele aus den 90ern, 80ern vorstellst. Mhm. Aber damit haben die ihren großen Namen gemacht. SSI riesen erfolgreich geworden, damit Riesenfirma geworden. Wie gesagt, hat dann auch die großen Lizenzen bekommen und so. Das war schon eine Hausnummer. Zu einer ähnlichen Zeit gab es dann auch eine Firma namens Spectrum Holobyte. Auch so eine Firma, die sich für Simulationen in den Markt geworfen hat, also gerne Simulationen herstellen wollte. Später bekannt geworden auch als Microprose, gibt es dann auch ganz lange sehr erfolgreich. Und die machen vor allem Vehikelsimulationen, würde man heute wohl sagen. Also in der Hauptsache vor allem Flugsimulationen. Spectrum Holobyte ist dann vor allem für die Falcon-Reihe sehr bekannt, die machen diese Falcon-Spiele. Geht 1982 los mit Falcon 1. Falcon 3, wir können hier ein bisschen Footage einschneiden von Falcon 3.0 und wir können es euch bei YouTube sicherlich auch anschauen. Sieht dann schon echt ganz gut aus. Wenn du willst, kannst du ja auch mal reingucken nebenbei.
Ja, also ganz gut aussehen ist so, naja.
Naja, für 1995 finde ich das schon ganz beeindruckend. Und man muss bedenken, da geht es bei diesen Spielen zu der Zeit, gerade bei Spectrum Holobyte und Microprose, geht es gar nicht so sehr darum, dass das jetzt aussieht wie der Flight Simulator 2020 so, sondern es geht darum, dass die Simulation gut ist. Mhm. Und Falcon 3, also das ist das, was du gerade gesehen hast von 1995, kommt mit einer Anleitung mit 250 Seiten. Man kann die sich heute online immer noch anschauen, es gibt die als PDF, da lernst du fliegen. Also das ist nicht die Anleitung für das Spiel, sondern du lernst wirklich einen Falcon F-14, ist es glaube ich, diesen Flieger, wirklich zu bedienen. Also das ist wirklich wie eine Anleitung für den echten Piloten, ist total abgefahren, weil die Simulation eben so zentral ist, so tief geht, dass du das eben machen kannst, dass jeder Knopf in dem Flugzeug wirklich was macht und auch die echte Funktion hat, die er im echten Leben hätte. So total beeindruckend. Also da geht es dann wirklich in die Hardcore-Simulation. Das ist wirklich, verdient den Namen Simulation tatsächlich. Noch mehr als jetzt meinetwegen der Flight Sim zum Beispiel heutzutage, der ja dann doch, also den kannst du halt beim Controller bedienen und kannst normal fliegen. Bei Falcon würdest du wahrscheinlich damit abstürzen.
Ja, wobei das auch Einstellungssache ist. Also auch der Flight Simulator ist mächtig genug, auch da jeden Knopf drücken zu können oder dir den in den Keller zu stellen, voll funktionsfähig. Und deswegen muss man da halt bei Simulator auch immer gucken, ist es ein Simulator, wo ich ein 250 Seiten Handbuch brauche oder ist es einfach ein Wirtschaftssimulator, wo ich weiß ich nicht was mache.
Na klar. Wo wir über den Flight Simulator gerade sprechen, auch der ist ja schon älter, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Die erste Version vom Flight Simulator, noch bevor der von Microsoft rauskam, ist von 1979. Der ist dann 1982 über Microsoft als Flight Sim 1.0 erschienen und seitdem ist der auch halt der Microsoft Flight Simulator. Aber schon auch krass. 1982 fliegst du da schon mit den Flugzeugen durch die Gegend, ist schon abgefahren irgendwie. Und sieht auch, finde ich noch, also natürlich ist
absoluter
das
rudimentär.
Wir reden von 1982. Ja. Keine Frage. Aber ich finde, dafür ist es schon, also die Fantasie funktioniert. Man
ja.
fliegst, du merkst schon, bist in einem Flugzeug, das sieht aus wie Fliegen, du bewegst dich über diese, ist ja, ne, also der Untergrund ist halt eine grüne Fläche so. Hm. Aber es funktioniert, also die Idee funktioniert und es ist schon ein Flugsimulator. Du kannst das schon benutzen, um zu üben, wie man so ein Flugzeug landet. Also das ist schon nicht verkehrt.
Ja, genau. Da ist halt der Simulator-Gedanke halt doch stärker als der grafische, dass du halt die Flugeigenschaften simulierst und das Ruder links, Ruder rechts ja. und rauf, runter und das auch alles in deinen Instrumenten wiedergespiegelt wird und so. Das ist da ja schon ja. Nachempfunden.
Genau. Es geht nicht um, dass es super cool aussieht. Die Schauwerte sind nicht so wichtig. Es geht darum, dass das Fluggefühl echt ist. Und ich habe den Flight Sim 1 jetzt nicht nochmal gespielt, aber ich nehme schon an, dass das für die Zeit wahrscheinlich auch sich erstaunlich gut angefühlt haben wird. Mit dem richtigen Joystick, mit dem richtigen Computer war das bestimmt cool.
Mit dem richtigen Computer, wenn man den denn hatte und das darauf lief. Also ich erinnere mich, mein allererster Computer, den habe ich mir damals gekauft, um da GTA San Andreas. Ja, ich weiß, ich habe mir sehr spät einen Computer gekauft, um das da drauf spielen zu können und dachte, geil, ich habe jetzt einen Computer, einen eigenen, da kann ich das drauf spielen. Natürlich lief es nicht, weil der Rechner natürlich nicht gut genug
natürlich
war. Nicht. Das musste man natürlich ja, haben damals.
Ja, ich erinnere mich, mein erster Computer hatte auch, also ich hatte vorher schon, wir hatten schon Familiencomputer davor.
Ja, genau.
Und auch alte abgelegte, die von meinem Vater, die er dann irgendwie, als er abgegradet hat, kriegten wir dann die alten als Kids. Aber den ersten, den ich mir selbst gekauft habe, war von meinem Konfirmationsgeld. Und der hatte die absolut billigste Grafikkarte, die ich damals kriegen konnte, sodass der halt auch wirklich auch selber nichts auf die Reihe kriegte. Also ich konnte dann da weiter die 90er-Spiele spielen, aber leider GTA war schon hart an der Grenze, ärgerlicherweise.
Ja. Pizza Tycoon oder irgend so ein
ja, genau.
aus der Computerbildspiele irgendwie, so diese kleinen Fun. Minigames.
Oder ja. so, genau. Ja, ja genau.
Tatsächlich, mein Vater hatte damals aber einen Firmenrechner und darauf lief der erste Train Simulator und da konnte man dann Zug fahren.
Au.
Und das war das Highlight.
Ach, das
wir saßen
ist
im Wohnzimmer dann mit meinem Bruder nebeneinander und wir sind einfach Zug gefahren. Super lame, aber es hat funktioniert.
Ja, ist doch geil, wenn das geht, ist doch stark. Ja. Kannst du bis heute machen, ne? Also.
Genau, kannst du bis heute machen. Es gibt auch Menschen, die setzen sich in den Zug und fahren im Zug die gleiche Strecke im Zugsimulator, während sie dann die Strecke wirklich fahren. Hallo Martin, liebe Grüße.
Ja, wir nennen jetzt keinen Namen, aber liebe Grüße an Martin. Ja. Ah, herrlich.
Crazy. Es geht alles. Und das zeigt, wie gut die Simulationen sind.
Das stimmt. Wo Leute damals sehr begeistert waren von einer etwas anderen Art der Simulation, wenn wir nochmal kurz zurückblicken wollen, ist ein Spiel namens Little Computer People von 1985. Das sieht jetzt auch nicht so irre beeindruckend aus, wenn wir das beschreiben wollen. Was du da siehst, ist so ein bisschen wie ein Puppenhaus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Du siehst so einen Querschnitt von einem Haus mit ganz vielen Räumen und da drin bewegen sich kleine Figuren. Das sieht jetzt, wie gesagt, erstmal noch nicht viel aus. Was aber beeindruckend daran ist, das ist der erste, man würde heute wahrscheinlich sagen, Live-Sim. Also das, was heute die Sims sind, ist sozusagen Little Computer People im Original. Also da fing das mal an, weil du nämlich diese kleinen Computerfiguren hast, die da rumlaufen, die Little Computer People, die durch danach Puppenhaus laufen. Und die haben sowas wie einen eigenen Willen. Also die folgen einem gewissen Plan, die haben Ideen, Wünsche, Bedürfnisse, wollen Sachen machen. Und du kannst denen aber eben auch wie bei den Sims über die Tastatur damals noch Kommandos geben. Kannst du so, während der jetzt gerade im Klavier spielt, kannst du sagen, nee, steh jetzt bitte auf und mach den Sandwich oder sowas. Und dann steht der womöglich auf und macht sich ein Sandwich. Oder denkt sich vielleicht, nö, habe ich gerade keine Lust zu. Und das, die Leute dachten damals, das wäre wirklich eine volle KI. Der Rechner würde das wirklich, also die sind intelligent und haben einen eigenen freien Willen. Ist natürlich, von damals war das alles wahrscheinlich mit if-then-else Clauses irgendwie und Programmierung. Ja, wird das nicht gewesen sein, aber es ist trotzdem so ein erster Schritt in Richtung Live-Sim und erster Schritt in Richtung freier Wille bei einer Computerfigur, was irgendwie damals wirklich fortschrittlich war. Genau. Und ist der Vorgänger für die Sims, musst du sagen.
Ja, auch zweidimensional als damals. Wie ist das mit der Texteingabe? Gab es so eine Art Befehle oder konnte man reinschreiben, was man wollte? Hatte der eine semantische Suche dahinter, dass der Charakter dann auch verstanden hat, was man ihm gesagt hat?
Es wird wie so ein Parser gewesen sein. Das gibt's, wenn man alte Text-Adventure kennt, mal eins gespielt hat, dann hast du ja auch so einen Text-Parser. Die verstehen zu der Zeit ja schon eine ganze Menge. Also das ist ja schon eine ganze Weile im Umlauf. Es gibt ja schon Text Adventure schon eine ganze Weile zu der Zeit. Und diese Parser sind schlau genug, dass du da eine ganze Menge, oder viele von den Parsern sind clever genug, dass du da Kombinationen reinschreiben kannst, Sätze reinschreiben kannst und die verstehen das dann irgendwie oder können was damit anfangen. Also ich nehme an, das wird eine große Datenbank gehabt haben, damit das eine ganze Menge versteht. Aber es gibt sicher so eine Art grundlegenden Satzbefehle wie geh nach oder heb auf oder spiel jetzt oder wie auch immer, lies jetzt, keine Ahnung. Es wird sicherlich so eine Art Grundstock geben und darüber hinaus versteht das Spiel bestimmt aber noch ein paar Sachen mehr, würde ich denken.
Ja, spannend. Darauf baut tatsächlich, wie du auch sagst, viel auf. Wobei die Algorithmen da im Hintergrund natürlich auch viel effektiver sind heutzutage. Auch mit Emotionen,
naja, klar,
mit Netzwerken von mehreren Charakteren. Kommen wir gleich noch zu. Ja, spannend.
Ja, ja, da sind die Sims heute sicherlich ein bisschen weiter. Bevor wir zu den Sims kommen, können wir noch ganz schnell noch ein paar andere Ecken der Simulationsspiele abklappern. Also Rennspiele kennt natürlich jeder, da gibt es ja auch Rennsimulationen. Tatsächlich gibt es ja den großen Unterschied bei den Rennspielen zwischen Arcade-Racern und Simulationen. Ne, also wenn wir zurückgucken, 1991 kommt die F1 oder F1 Grand Prix-Reihe raus, das erste Mal. Erinnere ich mich sehr, sehr gut daran, mein Onkel hat das immer gespielt. Irgendwie, das sieht natürlich auch noch nicht viel aus damals, aber es simuliert halt schon, soweit das damals geht, die Fahrphysik von einem Rennwagen, von einem Formel-1-Wagen, sodass du auch wirklich, ne, du musst gucken, dass du die richtigen Reifen hast, du musst gucken, dass das Auto nicht zu schwer ist, du musst gucken, dass du irgendwie vernünftig bremst und Gas gibst, dass du also wirklich das Auto steuerst, wie sich das gehört so oder wie das in echt wäre. Also das ist schon der erste Versuch, so ein Rennspiel dann so richtig zu simulieren. Ähnliche Spiele kurz davor gab es schon Test Drive von 1987, ist auch so ein früher Rennsimulator. Wir kennen Manager-Simulationen, die sind ja bis heute sehr beliebt. Gerade, also das ist ja so ein europäisches Phänomen, glaube ich, eher noch als der Rest der Welt. Aber gerade der Fußballmanager in Deutschland ist ja eine Manager-Simulation. Hat seine Wurzeln in den UK. Von 1982 gab es den Football Manager, da kam das mir her. Aus Deutschland gab es in den 90ern die Reihe Anstoß, die man kennen kann. Die habe ich damals auch gespielt. Anstoß 3 habe ich seinerzeit gespielt, weiß ich noch. Und dabei bin ich gar kein Fußballfan. Aber ich finde so Manager-Simulationen immer irgendwie spannend. Aus der gleichen Kerbe, aus den Wirtschaftssimulationen. Ich meine, ne, also jeder von uns hat Rollercoaster Tycoon mal gespielt damals. Riesenhit. Das ist ja auch letztlich eine Simulation, eben nur halt eine Wirtschaftssimulation für so einen Park. Dinge wie Railroad Tycoon, diese ganzen Tycoon-Spiele sind ja alles Simulationen. Überhaupt ist Deutschland, muss ich vielleicht als kurzer Exkurs, aus Deutschland kamen zu der Zeit, gerade in den 90ern, 80er, 90ern, erstaunlich viele Wirtschaftssimulationsspiele. Es muss ein deutsches Phänomen sein, dass wir gerne Wirtschaft simulieren wollen. Also Sachen wie die Hanse, die Fugger, ganz viele andere Spiele aus der Zeit, die aus Deutschland, Mad TV ist so eine Parodie-Wirtschaftssimulation aus Deutschland. Ganz viel aus der Zeit, das muss irgendwie Deutsch sein. Ich weiß nicht, spielst du gerne Wirtschaftssimulationen als Deutscher?
Ich würde das nicht tendenziell verneinen, weil City Skylines geht ja auch in die Richtung Zoo Tycoon, Planet Zoo, Rollercoaster, insofern. Ich spiele das aber nicht der Wirtschaft wegen. Also ich mache das dann meistens mit Unlimited Money und so und dann ist es ja kein Wirtschaftssimulator mehr. Also ich spiele es dann eher des Bauens wegen. Insofern kann ich es nur halb verjahen oder verneinen, ja.
Verstehe, ja. Ja, ich habe so ein paar von denen schon mal ganz gern gespielt. Also gerade auch Rollercoaster Tycoon habe ich auch.
Klar, mit Cheats.
Ja, auch ohne Cheats. Ich habe das tatsächlich auch gerne ohne Cheats gespielt damals. Ich weiß noch, ich habe so viel Rollercoaster Tycoon gespielt als Kind, dass ich irgendwann davon träumte, dass meine Träume dann auch in so isometrischen Perspektiven waren. War toll. Ja, da wusste ich dann, ich brauche jetzt ein bisschen Pause.
oder professionelle Hilfe.
Oder vielleicht auch das, könnte auch sein. Abseits von den Wirtschaftssimulationen können wir noch ganz kurz sprechen. Ich bin gleich durch mit dem Thema, aber nur noch zwei, drei Sachen, die ich erwähnt haben wollte. Gerade wieder sehr im Kommen sind Mil-Sims, Militärsimulationen. Das sind heute eher Ego-Shooter. Das ist aber auch eine Sache, die es schon ganz lange gibt. Also wenn wir zurückdenken an die Rainbow Six-Reihe, die Tom Clancy-Spiele damals, die fingen an auch eher als Mil-Sim, also als Taktik-Simulator. Es gibt später Operation Flashpoint, wo du eine kleine Armee befehligen kannst und so. Und also solche Spiele, Arma dann später, die ganz große Nummer, wo du halt also die Taktik entscheidest, wo du also nicht nur durch die Welt rennst und deine Gegner erschießt, sondern eben auch deine Leute kommandieren musst, überlegen musst, rücken wir da jetzt mit dem Panzer ein, lassen wir den jetzt hier stehen, haben wir genug Sprit für den Panzer? Also wo du zum Teil dann wirklich, wirklich strategische Entscheidungen wie so ein Kommandant treffen musst, also auch in einer Art Simulation. Ich erinnere mich, für Operation Flashpoint hat mein Vater damals viel gespielt, ich dann auch, das war immer cool irgendwie. Das sah auch nach nicht viel aus, das war grafisch echt unter aller Sau. Aber die strategische und taktische Tiefe, die du da drin hattest, war schon wirklich beeindruckend. Mit Funksprüchen, die du geben konntest und so. Und die Leute haben darauf reagiert, hatten so eine gewisse KI für die Soldaten oder eine gewisse, ja, künstliche Intelligenz ist zu viel gesagt, aber halt die haben verstanden, haben taktisches Verständnis gehabt und haben sich benommen entsprechend. Das war sehr beeindruckend. SWAT habe ich damals gespielt, SWAT 4 war sehr beeindruckend, weiß ich noch. Und heute ist die Milse ein bisschen weggerutscht von diesem taktischen Ding. Man kennt heute vielleicht Escape from Tarkov. Ist so eine große Nummer im Moment, gerade ein großes Spiel, ist so ein Escape-Shooter, wo du also reingehst in eine Situation, irgendwas rausholen musst und dich wieder rauskämpfen musst und das gegen andere Spieler und gegen simuliert, also gegen NPCs. Und es simuliert eben nicht so sehr den taktischen Aspekt, sondern eben mehr so das, die Ausrüstung. Also es ist ein, du hast eine sehr realistisch simulierte Waffe mit Sachen, die du ranschrauben kannst, mit Sachen, die du abbauen kannst. Da wird eben eher so dieses Soldatsein simuliert sozusagen, ohne dass du jetzt dich auf die anderen irgendwie taktisch verlassen muss, sondern eher so das, wie das ist, so eine Waffe zu handhaben. Da rutscht das gerade hin so ein bisschen ab, die Milsim, das ist irgendwie das, die Simulation in dem Bereich. Ganz interessanter Nebenarm, der da entstanden ist in den letzten Jahren. Und dann gibt's ja heute, wenn wir in die heute in die Jetztzeit gucken, bevor wir jetzt spezifischer werden, gibt's ja echt alles als Simulation. Also es gibt ja wirklich, 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 wirklich alles vom Power Wash Simulator, der relativ erfolgreich war.
Stimmt.
Über den Rasenmäher-Simulator, den gibt es inzwischen auch, habe ich gesehen, bis hin eben zum Goat-Simulator, der ja dann eine Parodie war, wo du halt als Ziege rumgelaufen bist und da irgendwie Blödsinn gemacht hast in so einer simulierten Welt. Mhm. Also total cool. Mittlerweile gibt es da echt fast alles, echt abgefahren.
Ja, weil die Rechner das ja auch zulassen, genau sowas alles in Echtzeit, genau. In Anführungsstrichen Echtzeit, gibt es ja in der Rechnerwelt nicht, zu berechnen. Und ist vielleicht auch der Grund, warum es im Bereich Simulation so wenig Multiplayer gibt. Weil eigentlich will man ja heutzutage eigentlich nur noch Multiplayer haben. Aber wenn du halt diese ganze Simulationsmaschine im Hintergrund hast, ist es natürlich schwierig, das mal 2, mal 3, mal 100 zeitgleich zu machen.
Das gab es sogar schon mal. Wir haben jetzt gar nicht über einen der großen Platzhirsche gesprochen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Nämlich SimCity. SimCity ist ja nun auch eine Riesensimulation, hat Simulation im Namen. Und SimCity gibt es ja auch schon ganz lange. Und einen, ich glaube, es war SimCity 1, kam damals raus als Netzwerkversion. Also früher war das ja so, dass ein Spiel dann rauskam und in verschiedene Versionen rauskam. Da gab es dann eben eine Version für DOS, eine Version für den Mac, eine Version für was auch immer für Computer, dann später in Windows-Version. Und es gab eine Version von SimCity 1, das war die Netzwerkversion. Da konntest du tatsächlich auf der gleichen Karte mit mehreren Leuten an einer Stadt bauen. Das gab es damals schon.
Ja, spannend. Das hat man nicht weiter verfolgt. Ne? Also die heutigen Städtebauer sind leider alle nicht Multiplayer-fähig.
Ich verstehe das aber schon. Ich glaube, das führt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn du da nicht ganz klare Zuständigkeiten hast auf so einer Weltkarte und sagst, du machst die Straßen, ich mach die, was auch immer, oder du machst den Westteil, ich mach den Ostteil oder so, dann glaube ich, führt das einfach auch zu heillosem Chaos. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich Spaß macht, ehrlich gesagt.
Genau, und diese Begrenzungen machen es halt auch wieder so, dass du es nicht als Multiplayer brauchst. Also wenn du sagst, du machst die Weststadt und ich die Oststadt, dann brauchst du auch kein Multiplayer.
Das ist wieder wie Singleplayer.
Ja,
das genau. Stimmt. Ja.
Interessant, können wir noch kurz einmal ansprechen schon mal. Sims 5 ist angekündigt und soll auch Multiplayer-fähig sein. Ob das so kommen wird, schauen wir mal. Aber da bin ich gespannt, wie das dann wird. Stimmt.
Aber auch das ist kein Novum für die Reihe. Ne? Es gab ja schon mal das Online-Spiel, die Sims Online. Das war ein Ableger vom, ich glaube, ersten, die Sims. Und da konnte man, ich glaube, es läuft sogar bis heute noch, es war so ein MMO, also ein Sims-MMO, genau. Wo du mit deinem Sim dann in dieser Online-Welt warst. Aber auch da konntest du schon interagieren, zumindest in der Welt. Nicht auf die gleiche Weise, du hast ja nur deinen Charakter gesteuert, glaube ich. Aber zumindest schon so eine Art Sims-Multiplayer.
Das ja, aber es hat spieletechnisch mit den eigentlichen Sims-Spielen der Sims-Reihe halt nicht mehr so viel zu tun mit Bauen, Entwickeln und hier Switch da und Beziehung dahin und Karriere und so. Es ist dann doch eher eine andere Richtung. Aber wo wir da gerade bei sind, in der Maxis-Welt, also die Entwickler von SimCity, die Sims und so, reden wir doch über Maxis.
Ja, gerne.
Maxis wurde ja damals gegründet für die erste SimCity-Auflage, also für das erste Spiel.
Genau,
für damit das erste Spiel, wurde es gegründet, genau. Und daraus ging ja dann einiges hervor. Ne? Also,
allerdings.
Allein die SimCity-Reihe hat 9 Spiele rausgebracht. Ich erinnere mich nicht an so viel davon. Also klar, da habe ich das auch gespielt. Ich glaube, SimCity, was war das, 3000 oder so gab es da irgendwann?
Ja, 3000 war toll, habe ich auch ganz
viel gespielt. Ich glaube, das war mein letztes. Auch so mit, also klar, Feuerwehr, Katastrophen, da gab es ja das alles. Das fand ich natürlich super cool.
Ach, das war toll. Ich habe SimCity, habe ich auch ganz viel gespielt. Es gibt einen Clip von SimCity auf dem Super Nintendo. Das habe ich ganz viel gespielt. Das hatten wir damals für unser SNES. Und das war interessanterweise, das habe ich jetzt rausgefunden, gar nicht von Maxis tatsächlich selber entwickelt, sondern quasi nur unter Lizenz von Nintendo entwickelt. Also Nintendo hat das selber gemacht für das Super Nintendo, was ganz interessant ist. Und es sieht auch sehr nach Nintendo dann aus. Also es ist schon auch... schon hat dann sehr die Nintendo-Anstriche so. Es ist SimCity mit Nintendo-Look quasi. Ist ganz cool. Mhm. Kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist ganz hübsch.
Wir blenden es auch ein.
Genau, wir blenden es ein. Aber abseits von SimCity hat, also Maxis hat ja diese Sim-Marke genommen und ist damit ja völlig, völlig irre geworden. Also die haben ja unfassbar viele Spiele gemacht. Also natürlich die Sims, keine Frage. Es gab The Streets of SimCity, falls ihr das was sagt, wo du in SimCity 2000, wenn ich nicht falsch liege, eine Stadt bauen konntest. Und mit der dann durch die dann mit einem Auto in 3D fahren konntest, sozusagen. Also in The Streets of SimCity, ganz cool. Dann gab es SimCopter, wo du das gleiche mit einem Helikopter machen konntest. Dann konntest du mit einem Hubschrauber durch deine Stadt fliegen. Sehr hübsch. Auch in 3D. Heute macht man das in GTA ohne, oder gut, da kannst du die Stadt nicht bauen. Naja. es gab Sachen wie SimFarm, wo eine Farm simuliert wird. Ich erinnere mich, meine Cousins haben das damals gespielt. Sah ganz witzig aus tatsächlich. SimEarth, eine Planetensimulation, sehr weit gegriffen. Und dann, was ich weiterhin ganz spannend finde, hat eine große Ölfirma, hat Maxis beauftragt, Sim Refinery herzustellen. Das war nie gedacht als kommerzielles Spiel, sondern die haben eine Simulation gemacht im Auftrag für diese Firma, für die Angestellten der Firma, damit die verstehen, wie ihre Raffinerie funktioniert. Also total geil. Weißt du, die Leute, die irgendwie im Büro sitzen, am Schreibtisch, keine Ahnung, die nicht wirklich wissen, was bei denen in der Raffinerie tatsächlich passiert. Für die sollte Maxis oder hat Maxis dieses Spiel gemacht, um die Raffinerie zu simulieren, damit die Leute verstehen, was da abgeht. Total witzig. Was für eine geile Idee.
Krass. In der Ölbranche steckt halt auch einfach Geld. Ne? Die können sich mal eben so
ausinternes
Dingsbums da. Also Wahnsinn. Logisch.
Und sie haben echt diese Sim-Marke wirklich auf alles ausgeweitet, aber eben vor allem auf SimCity. Wenn man die Reihe folgt, die Reihe nachverfolgt, ne, SimCity 1, dann 2000, 3000. SimCity 4 von 2003, glaube ich, war dann schon nicht mehr so der Riesenwurf. Das kam nur noch so mittel an, glaube ich. Und dann war ja eine Weile Ruhe um die Reihe. Also es gab dieses Handyspiel und so, aber es kam dann erst 2000, ich glaube 15, ein Reboot der Reihe, genannt einfach nur SimCity. Was leider nicht gut ankam, weil es, glaube ich, einen Online-Zwang hatte. Also du konntest nicht ohne Internetverbindung das Spiel starten. Musstest immer auf einem Server spielen. War relativ verbuggt zu Beginn, kam nicht gut an. Führte letztlich dazu, dass seitdem auch nichts mehr passiert ist in der Reihe. Also das war das letzte SimCity-Spiel. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her.
Mag vielleicht auch an der Konkurrenz liegen. Es gab dann ja auch im Jahr, wo habe ich es aufgeschrieben, 2015 das erste City Skylines, also ein super Konkurrenzprodukt, muss man sagen.
Ja, also halt wirklich jetzt ja sogar der Platzhirsch. Es hat ja dann tatsächlich SimCity, also wenn sie noch eine einzelne Entwicklung gehabt hätten, es ist seitdem nicht erschienen, es hat SimCity praktisch beendet, wenn du so willst. Es hat SimCity ersetzt als Städtebausimulation.
Ja, genau. Wobei das für Maxis wahrscheinlich nicht so, also sicherlich wird denen das wehtun, aber die leben ja mit die Sims weiter und weiter und weiter. Vielleicht ist City Skylines auch der Grund, warum sie jetzt die Sims 5 angekündigt haben, weil sie jetzt doch wieder was machen müssen, weil die Sims 4 ja von 2014 ist, also auch schon ein paar Tage älter. Und jetzt über 10 Jahre später kommt dann erst die Erweiterung. Wobei Sims 4 haben sie ja auch immer erweitert. Es gibt 80 DLCs zu die Sims 4. Das ist krass, 4. Ne?
Das ist echt krass. Das muss so eine Cash-Cow sein, dieses Spiel. Also es erklärt auch schon, warum Maxis jetzt auch nichts anderes mehr macht. Ne? Also es ist ja jetzt wirklich nur noch das Sims-Studio. Sie haben ja keine anderen Spiele mehr, von denen ich wüsste, die sie noch betreuen, sondern sie machen ja nur noch Sims-Content und neue Spiele. Das ist schon krass irgendwie.
Ja, wobei der Content selber, ich habe hier mal von Sims 2 ein paar liegen hier, Ikea oder H&M, was es da nicht alles gab. Sims 2 habe ich des Namen wegen auch zweimal, klar.
Selbstverständlich.
Die DLCs sind gar nicht immer alle von Maxis selbst. Also die haben halt dann nur die Lizenzen dafür zu dingsen. Aber klar, Cashflow ist das auf jeden Fall.
Da gab es ja auch, also ich erinnere mich, als wir Sims 1 war das, glaube ich, sogar noch, da haben wir damals dann auch, wir Kinder, das fand mein Vater nicht witzig, weil wir keine Sachen runterladen sollten, aber wir haben ohne Ende Mods runtergeladen für die Sims, wurde ja dann auch online von Fanseiten und sowas, gab es ja dann auch schon Ikea-Klamotten und Möbel und keine Ahnung, Erweiterungen halt, die du dann selber kostenlos runterladen konntest, bis EA dann verstanden hat, dass sie damit Geld machen können. Und dann war das, glaube ich, schnell vorbei. Aber damals konnte man die noch kostenlos im Internet finden, das war ganz cool.
Ja, das hat ja jedes Spiel. Also Mods beleben Spiele, aber die Hersteller wollen natürlich immer alle Geld haben. Genauso war es ja mit City Skylines, um da wieder die Brücke zu bauen. Das erste City Skylines 2015, wie gesagt, rausgekommen, haben wir ja bis letztes Jahr wirklich viel gespielt. Und letztes Jahr, also 2023, sprich 8 Jahre später, gab es da so enorm viele Mods für. Also nicht nur Gebäude, sondern auch Spielverhalten und hast du nicht gesehen, dass das Spiel einfach nur enorm geil war. Dass man das wirklich gut spielen konnte. Jetzt hat City Skylines bzw. Colossal Order, ein finnisches Entwicklungsunternehmen in Schweden, publiziert. Haben 2023 City Skylines 2 rausgebracht, den Nachfolger von City Skylines. Und absolut keine Mods und absolutes Basic-Spiel und kommt da irgendwie ans Vergnügen nicht ran. Lass uns doch über City Skylines sprechen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wo wir gerade bei City Skylines 2 sind, ja, das ist ja tatsächlich relativ desaströs gestartet. Also es kam ja auf den Markt scheinbar zu früh. Also es wirkte ja so, als hätte man sie gezwungen, zu früh zu releasen. Es war ja noch in so einer Art Beta-Stadium. Ich glaube, sie wollten es erst verschieben und das war dann aber vom Publisher her war das dann nicht, wurde Paradox nicht, das nicht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kam es raus und war super verbuggt, lief bei Leuten total schlecht, also wirklich super schlecht, in einem ganz schlechten Zustand rausgekommen und führte dann dazu, dass sie sich dann, glaube ich, öffentlich entschuldigt haben für den Zustand des Spiels und dann auch erstmal also die Konsolenversion, es sollte ja wie der erste Teil auch für die Konsolen rauskommen, für Xbox und PlayStation. Die Konsolenversion haben sie dann auch direkt eingestampft oder erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Also ist bis heute nicht rausgekommen. Ist jetzt ja auch schon ein halbes Jahr her. Sodass sie daran erstmal weiterarbeiten müssen, weil es eben in so einem desaströsen Zustand war. Das fand ich echt krass, nach so vielen Jahren und so viel Erfahrung mit der Community, dass es in so einem schlechten Zustand auf den Markt geschmissen wird, fand ich sehr enttäuschend seinerzeit.
Ja, wobei, was heißt, also ich habe das auch ab dem ersten Tag tatsächlich gespielt. Ich habe mir an dem Publikationsdatum Urlaub genommen und dann, sobald ich es spielen konnte, gespielt. Und will nicht sagen, dass ich enttäuscht war aufgrund der Performance oder aufgrund dessen, was die Community alles schlecht gemacht hat. Mich hat einfach nur das Spielverhalten überhaupt nicht mitgenommen. Also alles, was ich von City Skylines 1 kenne und was ich geliebt habe und die ganzen Details und gebaut und hier und gemacht und getan, das hatte dieses Spiel einfach nicht mehr. Es war einfach wirklich nur noch dieser Basic-Wirtschaftsverkehrs-Städtebausimulator. Ja. Also es hatte nur rein die Basics und das hat mich bis heute noch nicht so ganz mitgenommen. Buggy war das bei mir ab dem ersten Tag nicht.
Ja, okay. Hast du Glück gehabt.
Es hat auch viel Schönes. Ich habe mal einmal einen Kommentar von Beam, einem YouTuber, der sagt dieses zu City Skylines 2.
Also man kann meckern, ne? Dass keine Events da sind und dass zum Beispiel Feuerwehrleute nicht animiert Feuer löschen und sonst nach. Aber trotzdem ist das Stadtfeeling und die Immersion auf einem anderen Level in meinen Augen. Das hatte ich nicht bei City Skylines 1, geschweige denn bei irgendeinem anderen Spiel.
Und das unterstütze ich. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass gerade die Simulation, die es ja ist, von all den Prozessen, jeder Mensch in der Stadt ist ein Prozess. Der lebt, der arbeitet, der geht mit dem Hund spazieren, der geht einkaufen und all das funktioniert. Du kannst dieser Person folgen und es ist, als würdest du das Leben dieser Person halt wirklich miterleben. Das hatte City Skylines 1 so noch nicht. Da hatte man einfach nur einen Worker, der nach Hause ging und wieder zur Arbeit. Und das ist jetzt viel, viel cooler. Ich habe vorgestern, ich weiß nicht genau, wann ich es wieder gespielt habe, ist mir ein Gebäudebrand aufgefallen. Da habe ich dann natürlich ein Augenmerk drauf. Und alle Bewohner dieses Gebäudes haben beim Feuer das Gebäude verlassen und standen halt draußen, bis das Feuer gelöscht war und gingen dann erst wieder rein. Und irgendwie ein paar Minuten später fuhren 2 Leichenwagen zu dem Gebäude, weil, andere Geschichte. Und das funktioniert halt alles. Also diese Simulation an sich klappt, aber das ganze Gameplay, was City Skylines 1 hatte, das stete Bauen, das detaillierte, ich will einen Riesenflughafen mit Terminal 1 und Gate B und Gate A und hast du nicht gesehen, das fehlt da noch völlig. Ich glaube aber, dass es in den nächsten 4-5 Jahren, so wie bei City Skylines auch, dass da noch viel, viel hinzukommen muss und hinzukommen wird. Es gibt DLCs, die sind schon angekündigt für City Skylines 2, für das dritte Quartal 2024. Da wird ein bisschen was kommen.
Ja, also ich bin mir auch sicher, dass da noch viel kommt. Es gibt jetzt, glaube ich, habe gestern Abend noch mal wieder eine Runde City Skylines 2 gespielt. Es gibt zumindest jetzt inzwischen schon den Punkt Mods im Spiel. Also sie scheinen jetzt auch den Mod-Support so langsam da hinzuzufügen. Es gibt den Mod-Support jetzt offenbar, sie scheinen den jetzt dazu zu fügen, es ist noch eine Beta, aber das muss jetzt auch kommen, das stimmt auf jeden Fall. Also mit Workshop-Integration bei Steam, dass man das wieder machen kann wie früher, das muss schon sein. Ich habe mich eben bei deiner Beschreibung gefragt, also diese Simulationstiefe auf der einen Seite, ist das natürlich wirklich, ist das keine Frage, beeindruckend, dass diese Stadt das kann und dass das Spiel das kann und dass eben alles auch so zusammenhängt und die Leute wirklich das Haus verlassen und jeder Einzelne und jeder seinen Weg zur Arbeit und zurück und keine Ahnung, das alles hat. Ich würde nur zur Diskussion stellen wollen, ist das wirklich notwendig? Also ich habe das ist eine Sache, die ich persönlich jetzt, wenn ich mir überlege, okay, ich kann in meiner Stadt, ich weiß, hier sind die Wohngebiete, da sind die Büros oder da sind die Fabriken oder was auch immer und jemand, der hier wohnt, der muss mit dem Auto tatsächlich dahin fahren und den Verkehr wirklich belasten mit seiner Präsenz und das muss wirklich alles simuliert werden, sehe ich total ein, aber ist es wirklich notwendig, dass jeder Einzelne das tatsächlich macht oder reicht da, wenn man das abstrahiert und sagt, es gibt eine Tendenz, die ist von den Leuten wohnt Prozentsatz X da drüben und arbeitet dort und wir müssen nicht jeder Einzelne braucht einen Tagesablauf, der muss nicht zu Hause aufstehen, duschen gehen, was frühstücken, sich ins Auto setzen, in die Stadt fahren, zur Arbeit fahren, Mittagessen gehen, wieder zur Arbeit zurückfahren und dann wieder nach Hause und abends nochmal irgendwie ins Kino oder sowas. Braucht man das wirklich? Das ist meine Frage, weil ich finde, ich verstehe total, dass das so ein Ding ist von nice to have, also das sieht cool aus und das kommt gut in Beschreibungen und in Artikeln über das Spiel und in Reviews auf YouTube und keine Ahnung, ist das ein geiler Punkt, weil das schwer beeindruckend ist, dass das technisch geht. Für das eigentliche Spielgefühl würde ich argumentieren, ist das eigentlich egal, weil die meiste Zeit bist du ja rausgezoomt und siehst die meisten Leute ja eh nie.
Ja, aber da kommen wir zurück zur Simulation. Also wir wollen ja so detailgenau wie möglich einfach die Stadt simulieren und so eine verkettete Infrastruktur mit, ich brauche hier einen Bäcker, ich brauche eine U-Bahn von da nach da, weil die Leute halt eher da arbeiten und eher da wohnen. Und da wohnen eher die gut situierten Menschen, da wohnen eher die schlecht situierten Menschen, da wohnen die mit Hund, da wohnen die mit Kind, da wohnen, also all diese vielen Variablen, die ja wirklich das menschliche Leben bereithält, will man da ja auch irgendwie unterbringen. Und insofern finde ich das schon cool, dass das geht. Ich weiß, was du meinst. Fürs Spielgefühl wäre es, weiß ich nicht, ob es egal wäre, aber du kannst das ja alles beeinflussen, indem du da eine Bushaltestelle hinbaust. Dann sind die Leute glücklicher. Klar. Dann gehen die eher in die Uni und werden schlauer und können dann halt in Büros arbeiten, anstatt in der Industrie. Und also das ist ja alles verzahnt und verkettet. Und das finde ich schon cool, dass das da simuliert wird und Bestandteile hat. Und wenn man dann noch 2-3 Jahre weiterdenkt und dann halt gute Mods hat und dann dieses Spielgefühl da rein auch bringt, dann haben wir das Gesamtkonzept. Soweit sind wir nur leider noch nicht.
Naja, aber wir kommen ja hin. Das hat das City Skylines ja auch alles irgendwie schon. Also es fühlte sich ja auch schon so immersiv an. Ich würde glaube ich auch tatsächlich dem YouTuber Beam widersprechen. Ich finde, City Skylines hat, das mag jetzt aber an mir liegen und vielleicht auch daran, wie das Spiel auf meinem Rechner läuft. Für mich ist City Skylines 1 immer noch das Spiel, zu dem ich lieber zurückkomme. Ich finde es irgendwie immer noch cooler. Aber ich glaube, bin ich auch ganz ehrlich, also muss ich dazu sagen, bei mir läuft City Skylines auf meinem Rechner, der nun schon eine Weile nicht mehr geupgradet wurde, läuft es halt auch einfach Grütze. Also das Laden des Spiels alleine dauert irgendwie 3 Minuten, bis dann das Menü mal auftaucht. Und das Hauptmenü ruckelt schon, also ich kann irgendwie nicht im Menü krass Sachen auswählen und so, das ist schon hart. Im Spiel selber geht's dann mit gelegentlichen Freezes so, man kann es dann schon auch irgendwie spielen, das ist schon okay, aber macht halt keinen Spaß. Also das kann auch daran liegen, dass mir das Spiel noch nicht so richtig ans Herz gewachsen ist, weil es eben bei mir auch einfach echt richtig schlecht läuft.
Okay, also, ja gut, leider. Das Problem habe ich nicht, weil mein Rechner hier einfach
sehr gut ist. Naja gut, der Feind.
Man hört den Rechner dann aber auch. Aber gut, das macht ja nichts.
Ja, sicher. Das muss ja auch sein dann. Nee, also insofern muss ich leider sagen, mein Urteil von Cities Skylines 2 ist jetzt nicht so unbedingt umfassend, wie es sein könnte. Du hast ja hier in unser Dokument mal reingeschrieben, wie viele Spielstunden wir von Cities Skylines 1 und 2 haben. Und bei mir sind es, also 0 auf Steam. Es sind aber weniger als 10, glaube ich, die ich in Cities Skylines 2 gespielt habe. Mhm. Vielleicht lass es maximal 10 jetzt sein. Wie gesagt, es macht einfach keinen Spaß zu spielen. Im Gegensatz dazu, bei Cities Skylines 1 habe ich 250 Stunden auf der Uhr. Ne? Also das hat schon Spaß gemacht.
Bei Cities Skylines 1 bin ich bei 504 Stunden laut Steam. Das ist schon krass, bei Cities Skylines 2 bei 67 Stunden, was ungefähr auf dem gleichen Spielzeitraum passt, wenn man die Jahre der Existenzen der Spiele sich mit anguckt. Wobei man auch dazu sagen muss, Cities Skylines 1 habe ich auch während der Uni-Zeit auch viel gespielt, weil man war halt Student und neben der Vorlesung musste man ja irgendwas machen.
Das bringt uns zu der spannenden Frage, spielst du es mit Radio an oder mit Radio aus?
It depends, würde man so schön sagen. Ne? Tatsächlich habe ich auch Second Screen-mäßig gerne mal eine Staffel Scrubs daneben beilaufen. Also das geht bei City Skylines geht das ganz gut. Second Screen-mäßig, bei GTA oder so geht es gar nicht. Komischerweise.
Aber bei mir schon.
Aber witzig, dass du es sagst, es gibt ja für die City Skylines gibt es ja auch ganz viele DLCs, die halt eben das Radio betiteln und wo du halt einfach dann andere Radioprogramme hast. Weiß ich nicht, wer das braucht. Also es scheinen ja viele zu brauchen, sonst gäbe es diese ganzen DLCs nicht. Es gibt ja, weiß ich nicht, Pop und Rock und Norwegisch und Deutsch und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich mir ein Radio hören will, dann mache ich das doch einfach, dann mache ich doch einfach Radio an oder gehe auf den entsprechenden Stream oder weiß ich nicht. Aber scheint ein Markt für da zu sein.
Ja, ich muss das auch sagen, wenn ich bei mir gucke bei Cities Skylines 1 in den DLCs bei Steam, die ich gekauft habe, dann sind das, glaube ich, fast alle, ich weiß gar nicht, welche ich nicht habe, außer den Radios. Also die Radios habe ich allesamt nicht und die anderen Sachen, die Zusatzinhalte und so, die habe ich tatsächlich fast alle gekauft für Cities Skylines 1, weil ich die Radiosender, ich habe es immer aus. Also wenn das Spiel angeht, das Radio springt an, ist der erste Griff immer Radio aus.
Ja.
Jedes Mal.
Es ist auch bei Cities Skylines 1 nicht mal gut gemacht, also es ist halt einfach nur Musik. Bei Cities Skylines 2 haben sie versucht, so ein bisschen das Gameplay ins Radio mit einzubinden, aber weiß ich nicht. Ich habe mal einen Clip aus dem Radio-Ausschnitt, ich spiel's mal ab.
We're live and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city.
Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up.
If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe.
Mit Spielgeräuschen im Hintergrund, ignoriert das einfach. Das ist halt einfach.
Versucht witzig zu sein.
Genau, ich bringe mal eine Nachricht, irgendwo ist ein Unfall passiert. Also ja, es passieren auch Unfälle, es ist auch total cool, dass da sowas passiert. Aber zu sagen, ey, irgendwo in deiner 4-Millionen-Stadt ist halt ein Unfall. Ey, dann könnten die das alle paar Sekunden bringen, weil da ist einfach viel los.
Richtig. Das finde ich, macht das Spiel auch wirklich nicht gut. Es gibt ja auch diese Meldungen, wenn irgendwie ein Feuer ausbricht oder sowas, kriegst du ja auch so Katastrophenmeldungen. Womit das, ich finde, ich weiß auch nicht, was das soll, wenn das Spiel dann immer dir irgendwie regelmäßig sagt, oh, irgendwo in ihrer Stadt ist ein Waldbrand ausgebrochen und dann, oh, scheiße, Waldbrand, wahrscheinlich steht die Stadt in Flammen. Du guckst und es ist irgendwie am anderen Ende der Karte, brennt ein Baum und es ist so, warum sagst du mir das Spiel? Ja. Warum kriege ich jetzt einen Alarm für sowas? Ich kann da nicht mal Feuerwehr hinschicken, was willst du von mir?
Und wahrscheinlich denken die Entwickler, geil, das Radio hat es gebracht, oh cool. Und du als Spieler denkst du dir, ist doch völlig egal.
Ja. Ich keinen Mehrwert von, vielen Dank.
Ja, und wie du auch sagst, es ist versucht, witzig zu sein, es klingt nicht mal geil nach Radio. Das hat ein anderes Spiel sehr, sehr cool umgesetzt. Es ist kein Simulator, aber ich muss diesen Clip, weil wir gerade über Radio sprechen, ich spiele ihn mal ein, der ist ziemlich witzig, beziehungsweise der ist einfach gut gemacht.
Ihr hört Ricky Hawthorne auf Radio 2Point.
Mit Dinger.
Zu den Nachrichten. Tarquin Foxbridge, unser Gesundheitsminister, hat heute einige örtliche Krankenhäuser besucht. Der rastlose Kämpfer für unsere Gesundheit wollte sicherstellen, dass alle behördlichen Vorschriften eingehalten werden. Und so möchte ich im Namen von uns allen hier bei Radio 2Point sagen: Danke, Mr. Foxbridge, dass Sie sich so rührend um uns kümmern. Das ist Radio 2Point. Markus Meiser hat unser Format Fröhliche Phrasen für freudige Freidenker etwas zu wörtlich genommen, glaube ich. Seine Vorschläge lauten fröhlich sein und frei denken. Naja, das sind immerhin sehr schöne Phrasen, Markus, das muss man dir lassen.
Das ist gut gemachtes Radio und natürlich hübsch, auch mit Bernd Vollbrecht eine super coole Stimme. Wir kennen ihn von Scrubs, wir kennen ihn als Stimme von Antonio Banderas, wir kennen ihn von Gary Cole aus NCIS, also Alden Parker. Das ist geil gemacht. Klar, hier ist auch nicht, hier geht auch keiner aufs Spiel ein. So, das ist jetzt nicht irgendwie, ey du, bei dir brennt's gerade, aber das ist einfach geil gemachtes Radio. So
ja, nee, das
muss
man es
vielleicht eher machen. Gut.
Du sagtest eben, du findest Two Point Hospital ist kein Simulator. Ich würde das schon als Wirtschaftssimulation bezeichnen. Das steht ja in der Tradition von Sachen wie Theme Park und vor allem Theme Hospital. Das ist ja letztlich auch eine Wirtschaftssimulation gewesen damals.
Ja, gut, sicherlich sind da simulierende Algorithmen im Hintergrund, aber der Hauptaugenmerk ist doch hier aufs Bauen, aufs Komödiantische und auf dieses, da kommen Leute, da, also es ist ein Krankenhaussimulator, da kommen die Leute halt nicht mit irgendwelchen Armbrüchen oder so, sondern mit, weiß ich nicht, Kaffeeverwirklichtung wäre auch wieder was real. Ich weiß es nicht, so mit so Witzsachen halt einfach.
Ja, ja, ja. Ich habe es nicht gespielt, aber du musst ja, glaube ich, trotzdem gucken, dass du dein Krankenhaus wirtschaftlich führst. Also, dass du die richtigen Geräte kaufst und die Leute, dass die Leute zufrieden sind und sowas. Also musst du ja in gewisser Weise schon managen. Ist ja schon ein Manager-Spiel zumindest so, oder?
Ja, es ist eher so ein weiß ich nicht, da kommen mal hier eine Aufgabe mit, behandle 10 Leute mit der Krankheit in der und der Zeit, behandle 5 Leute mit, also es ist, sicherlich sind da simulierende Algorithmen im Hintergrund, aber das ist nicht der Hauptaugenmerk. Ich weiß nicht, ob es unter die Kategorie fällt. Ja, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall besser gemacht.
Naja. Das ist ja, manchmal sieht man den Spielen ja immer nicht an, was für Simulationen sie so sind. Bei Cities ist das ja letztlich auch so. Es ist ja, also speziell City Skylines 1 und 2 sind ja auf oberflächlich betrachtet, würde ich jetzt sagen, Städtebausimulationen wie SimCity. Und bei SimCity war es ja auch so, dass das Kernaugenmerk lag ja auf tatsächlich darauf, dass die Stadt funktioniert. Also es ging Verkehr. Nicht darum, dass du irgendwie gar nicht so sehr der Verkehr eben. Bei SimCity war der Verkehr nie so zentral, sondern es ging immer mehr um Versorgung, es ging um die Stromversorgung, es ging um das Finanzielle, dass die genug Geld reinkommt und du investieren kannst und so. Es ging nie ganz so sehr um die Verkehrsplanung. Und das ist ja bei City Skylines ganz anders. Das hat mich am Anfang echt überrascht. Ich dachte, ich kriege bei City Skylines 1 halt so eine SimCity-Stadtbausimulation oder Städteplanungssimulation. Aber es ist eben, also das Endgame bei Cities ist immer der Verkehr. Das finde ich immer ganz beeindruckend. Es geht immer nur darum, letzten Endes, wenn du die Stadt gebaut hast, wie kannst du den Verkehr so organisieren, dass er gut fließt in diesen Städten. Das finde ich, das ist von der Oberfläche immer nicht so ersichtlich. Das Spiel verkauft sich immer sehr als Städtebauspiel und nicht so als Verkehrsplanungssimulation, finde ich.
Ja, wobei da der Städtebaucharakter natürlich großen Einfluss hat. Ne? Wo baue ich meine Parks hin? Wo baue ich meine Schulen hin? Dass der Verkehr entsprechend auch eher in die Stadt rein oder aus der Stadt raus, wo baue ich meine... Also da kommt schon viel zusammen. Insofern unterstütze ich da schon sowohl Verkehrssimulation als auch Wirtschaftssimulation als auch Städtebausimulation. Also das decken die schon gut ab. Wenn das ein fertig entwickeltes Spiel sein wird, dann wird das geil. Freue ich mich drauf.
Ja. Ich meine, sie haben ja auch Erfahrung. Ne? Man kann ja dazu sagen, Cities ist ja nicht das erste Spiel von Colossal Order City Skylines, sondern die haben ja davor diese Cities in Motion-Reihe gemacht. Das sind ja reine Verkehrssimulationen. Also da baust du, glaube ich, gar keine Städte, sondern du musst nur den Verkehr sortieren und organisieren in den Städten.
In existierenden Städten.
Sind ja dann übergegangen zur Städtebausimulation, haben das sozusagen dazugefügt. Also das ist mehr wie so ein Zusatz zum Originalspiel, dass du da eben auch eine Stadt bauen kannst. Aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Das finde ich ganz spannend.
Und es sieht halt auch einfach wirklich gut aus. Also City Skylines 1 sieht, finde ich, noch besser aus als City Skylines 2. Aber auch, wenn da die Mods alle erstmal kommen und man dann eigene Gebäude haben kann, dann wird das auch alles gut. Es wird alles gut. Es klingt jetzt alles sehr... Ich bin immer so ein Optimist, weil ich glaube, dass es auch irgendwann ausgereift werden wird. Aber wenn man sich so die Steam-Rezension mal anguckt, City Skylines 1 93% positiv, City Skylines 2 52% positiv. Also die sind da schon echt, die haben sich nicht mit rumbekleckert.
Nee, man muss jetzt, glaube ich, auch dazu sagen, dass da auch jetzt kurz vor unserer Aufzeichnung, also kurz im Sinne von Monat oder zwei, glaube ich, sollte ja...
Nicht mal, ja.
Oder ist, glaube ich, sogar ein DLC erschienen für City Skylines 2, der dann aber wieder so massiv verbuggt war, wieder nicht richtig funktionierte und irgendwie so... Also es lief wohl, glaube ich, darauf hinaus, dass die Leute den jetzt kostenlos bekommen, den DLC. Auch die Leute, die dafür bezahlt haben, kriegen ihr Geld zurück und kriegen den jetzt wohl kostenlos, den DLC, weil er eben so zum Start so unter aller Sau gewesen sein soll. Also die haben... seit Release und eben jetzt auch mit dieser Aktion wieder massiv, glaube ich, schon Vertrauen verspielt bei den Fans, deswegen auch die schlechten Rezensionen. Das ist heute ja immer das Mittel, mit dem die Leute sich ausdrücken, dass die Spiele dann in Grund und Boden rezensiert werden. Ich glaube, da müssen sie echt ganz schön ackern, dass sie das wieder herstellen können und dass die Leute jetzt sich dann auch wirklich positiv stimmen lassen für den nächsten DLC, für die nächsten Updates.
Mhm. Ja, und auch wie du sagst, die Mods kamen sehr, sehr spät. Die kamen erst über so einen Zwischenweg, der war super blöd. Man musste das Spiel aus einer anderen Exe raus. Das war total doof. Mm. Und jetzt gab es im Mai nochmal ein großes Patch, wo man auch dachte, oh, jetzt wird das Spiel spielbar und jetzt kommt, ja, da ist vielleicht ganz, ganz viel passiert, aber nichts, was der Nutzer merkt. Das fand ich sehr, sehr schade. Ja, okay. Egal. Ich glaube trotzdem, wenn ihr Lust auf sowas habt, Cities Skylines 1 lohnt sich, glaube ich, immer noch zu kaufen, aber auch Cities Skylines 2 kriegt von mir trotzdem eine Kaufempfehlung.
Ja, wenn man sowas mag und wenn man einen starken Rechner hat, kann man das schon machen. Wie gesagt, wenn man einen Rechner hat wie ich, dessen Grafikkarte 3-4 Jahre alt ist, glaube ich, dann wird das nichts. Kann ich nicht empfehlen, ist kein schönes Erlebnis. Macht, was ihr
wollt. Hört auf unsere Empfehlung oder lasst
es. Spielt, was ihr möchtet. SimCity 3000 macht immer noch Spaß, kann man sehr günstig bei GOG.com kaufen, kann ich empfehlen.
Apropos Sims, wir haben Sims so ein bisschen überlaufen jetzt mit Cities Skylines. Ist aber auch nicht so schlimm. Man kann auch eigentlich nicht mehr viel dazu erzählen, außer dass es 4 die Sims gab. 1, 2, 3, 4. Und interessant, wir haben ja eine Umfrage dazu gemacht auf Instagram. Die ist sehr gut gelaufen. Vielen Dank dafür für all eure Einsendungen.
Vielen Dank, genau.
Interessant finde ich, spielt ihr Sims 1, Sims 2, Sims 3 oder Sims 4? Oder habt ihr das jemals gespielt? Und Sims 4 hat die wenigsten Spieler bekommen, Sims 2 die meisten. Und das ist auch mein Eindruck von der Sims-Reihe, dass Sims 4 funktioniert gut, das Spiel ist fertig und ausgereift, hat durch ihre 80 DLCs aber so viele Zukaufmodi, dass es als Single-Spiel, also wenn ich nur die Sims kaufe, kann ich da im Grunde überhaupt nicht viel mit anfangen. Und bei Sims 2 konnte ich alles. Und es gab bei Sims 2, der wurde hier auch als Highlight von unseren HörerInnen angegeben, der Haushaltsroboter, der Teleporter, der Geldbaum.
Stimmt. Gibt's alles nicht mehr. Stimmt, die hatte ich völlig vergessen. War das bei Sims 2? Ich dachte, die wären bei Sims 1 schon gewesen, die Haushaltsroboter und Teleporter-Geschichten. Nee, der Teleporter nicht genau, aber der Roboter, den gab es, glaube ich, schon im ersten auch.
Ah, das kann sein, Aber in 2 gab es den auch. Ja. Und in 3 und 4 gibt es den halt nicht mehr. Klar, Cheats gab es überall, braucht man auch, also um schöne Häuser zu bauen. Und das Bauen ist ja das Erlebnis bei Sims eigentlich. Entweder dass du deine eigenen Charaktere oder Familien entwickelst und halt mit erstellten Charakteren, die man gut fand oder auch nicht, da interagiert. Aber das Bauen, das haben auch die meisten der Umfragenden gesagt, das Bauen und das Einrichten ist eigentlich das Highlight der Sims-Reihe.
Ja, ich glaube, wir haben alle, zumindest aus unserer Generation, alle zwei kollektive Erinnerungen an die Sims. Zum einen hat, glaube ich, jeder mal jemanden gebaut in die Sims zu Hause, in denen man verknallt war in der Schule und hat mit denen eine Familie gegründet. Also völlig, das habe ich zumindest gemacht. Und das Zweite ist natürlich dann, wenn man einen Pool hatte, dass man den Leuten, die im Pool schwammen, hinterm Hintern sozusagen die Leiter weggelöscht hat, bis sie dann ertrunken sind. Das haben wir, glaube ich, auch alle mal gemacht, oder?
Ja, auch das kam natürlich in der Umfrage als Highlight, wo ich mir auch denke, welcher Masochist ist denn hier jetzt der das als Highlight hat. Aber gut, von mir aus, wenn das euer Highlight ist, wobei ich mich frage, ich glaube, in 98% der Fällen verlasse ich ein Pool oder ein Schwimmbecken nicht über die Leiter. Aber
nee, das stimmt. Das können die Sims halt nicht, ne?
Die Sims können das nicht. Doch, das war eine coole Umfrage. Vielen Dank dafür. Ihr seid alle im Durchschnittsalter 30 Jahre alt. Fand ich auch ganz witzig und habt alle Simulationen gespielt. Interessant fand ich auch, dass der Eurotruck-Simulator bei euch auch hoch im Kurs ist. Ah, über den wir eigentlich auch noch reden müssten. Flight Simulator kam, Landwirtschaftssimulator, klar, kam natürlich auch. Der ist auch ziemlich cool tatsächlich. Der ist mittlerweile ja auch nicht nur, da fährst du ja nicht nur Trecker, sondern kannst ja so ganze Farm-Imperien bauen. Und ja, auch da musst du deine Felder bestellen, Multiplayer-fähig tatsächlich sogar.
Abgefahren.
Und kannst dann halt deinen riesen Bauernhof zum Laufen bringen. Fand ich ziemlich cool. Und es ist so, dass wenn man sich die Rezensionen von Simulatoren anguckt im Netz, sind Landwirtschaftssimulator, Eurotruck-Simulator und City Skylines immer sehr, sehr, sehr weit oben. Finde ich sehr, sehr
gut. Sind aber auch gute Spiele, ne? Also ich meine, gut, Landwirtschaftssimulator habe ich noch nicht gespielt, aber Eurotruck und City Skylines sind halt einfach auch, also auch wieder so für jemand, der mit Trucks eigentlich nicht viel am Hut hat, so ich habe da sonst kein großes Interesse dran, aber so eine Runde Eurotruck-Simulator, mit dir mal irgendwie da durch Schweden fahren oder sowas, das ist schon cool. Also das macht auch mir Spaß.
Es gibt ein schönes Bild, wo wir beide mit unseren Trucks auf der Kölbrennbrücke in Hamburg stehen und die Hamburg Skyline im Hintergrund. Das ist echt cool umgesetzt ich habe vergessen, wie die heißen, T, irgendwas T aus Tschechien, ja. Die Entwicklerfirma. Da haben die aber auch in den letzten Jahren trotz, also ETS ist uralt, ist von 2012. Die entwickeln. Hamburg ist in den letzten 2 Jahren so viel geiler geworden in diesem Main-Spiel. Das ist sehr, sehr cool.
Also im ursprünglichen Spiel kannst du ja schon durch ganz Europa fahren, aber es gibt ja dann irgendwie die Erweiterung, wo das dann auch ausgestaltet ist und wo es dann auch, du fährst dann durch, wie gesagt, Schweden oder sowas und es sieht dann wirklich auch aus wie in Schweden. Das machen sie schon schön, finde ich. Da haben sie, glaube ich, das ist echt... Machen sie ganz gut. Und auch in fairen Paketen, glaube ich. Sie verkaufen ja nicht irgendwie nur jetzt einmal Schweden und einmal Norwegen, sondern es ist dann irgendwie Skandinavien und das Schwarze Meer oder sowas als ein Paket oder so in der Geschichte. Ne? Irgendwie, das ist ganz cool.
Was aber eigentlich simuliert wird, ist ja das Fahrverhalten der Lastwagen. Ne? Das funktioniert da auch schon. Ob du einen Mercedes kaufst, der fährt sich anders als der M1 und der Scania und die klingen dann auch ganz anders. Wobei ich da von Scania ein bisschen enttäuscht war, aber das hat nur mit meiner Scania-Liebe zu tun. das ist schon sehr, sehr cool. Du kannst aber auch da dein Imperium aufbauen. Ne? Du kannst ja auch in verschiedenen Städten dann deine Unternehmen kaufen und sowas alles. Das ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Wobei da auch so eine 24-Stunden-Fahrt sehr schnell sehr langweilig werden kann. Aber wenn man dann das schöne verstehen. Lieblingsradio dazu laufen hat.
Das ist ja muss ich ganz ehrlich sagen, meine zentrale Erkenntnis aus diesen ganzen Simulator-Spielen, die ich bisher gespielt habe und speziell, ganz speziell aus dem Flight Simulator, also dem Microsoft Flight Simulator, den von 2020 oder jetzt die letzte Version, habe ich relativ viel gespielt, habe ich großen Spaß mit gehabt, aber meine zentrale Erkenntnis ist, Pilot sein ist 90% der Zeit stinkend langweilig. Also, klar, der Start ist aufregend so und das irgendwie da an die Startbahn ranfahren und dann Vollgas geben und hochfliegen und auf den Steigflug und so. Das ist irgendwie alles cool. Aber wenn das Flugzeug einmal, also wenn du jetzt so einen 8 Stunden Transatlantikflug machst oder was, wenn das Flugzeug einmal auf der richtigen Höhe ist und du bist auf deiner Route und der Autopilot ist an, dann sitzt du da ja einfach nur rum. Dann machst du ja gar nichts mehr.
Das ist bezahltes aus dem Fenster gucken, ja.
Ja, das hat mich, also natürlich bist du da für den Fall, dass jetzt wirklich was passiert und du musst das Flugzeug wieder runterbringen und so, keine Frage. Aber es ist ja dann am Ende schon eher so ein Job wie ein Busfahrer. Also der sitzt da halt und fährt dieses Ding durch die Gegend. Das war so eine Erkenntnis bei mir irgendwie, das klickte mit dem Flight Sim.
Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt so sagen können, ob wir da einen Einblick haben, aber das ist so, ein Freund von mir hat auch, wo du sagst, ein Simulator im Keller mit, ich setze mich in so einen Sitz und habe dann hier meinen Throttle-Hebel und hier meine Knöpfe für, weiß ich nicht, alles, was so ein Flugzeug halt kann, keine Ahnung, was so ein Flugzeug kann. Und das ist so, der geht in die Luft, Autopilot, dann wird der Simulator auf 4-fache Geschwindigkeit gestellt, bis er dann halt kurz vor New York ist, und dann wird er wieder auf Echtzeitgeschwindigkeit gestellt und dann wird halt die Landesequenz eingeleitet. Das ist dann wieder spannend, ne? Aber alles dazwischen, hast du durchaus recht.
Ja,
ist
du.
Für den Außenstehenden langweilig.
Nicht umsonst hat der Flight Sim ja tatsächlich heutzutage eine Funktion, wo du Teile des Flugs direkt überspringen kannst. Also integriert in dem kleinen Menü, was du hast, kannst du sagen, ich möchte jetzt bitte, bin jetzt gestartet, danke, jetzt bitte direkt zur Landung und dann bist du schon im Landeanflug danach dann. Also das wissen sie wahrscheinlich auch, dass das nicht der spannende Teil der Aktion ist.
Ja, wobei der trotzdem, und das finde ich cool, du kannst den einfach mit dem Controller mit unserem Rechner hier auf einem ganz normalen Bildschirm spielen und hast Spaß. Du kannst aber auch, wie ich das gerade erzählt habe, wenn du einen Simulator im Keller, der bietet die gleichen Funktionen, dass du jeden Knopf drücken kannst. Du kannst dir vorher die Flughafenpläne ausdrucken, du kannst über die 1.5 reingehen über die 3.2 in die Landebahn oder Wetter. Es ist alles komplett simulationsfähig. Und das ist schon sehr, sehr, also das ist ein enormes Spiel, kann man glaube ich gar nicht mehr sagen, weil es wirklich ein guter Simulator ist.
Das stimmt, ja. Nee. Das ist schon, also das ist nicht umsonst der Platzhirsch, würde ich mal sagen. Auch alleine, wie die Welt simuliert ist, das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen. Die neue Version vom Flight Sim, die letzte, hat ja diese, wie sagt man, den fotogrammetrischen Karten, also tatsächlich basierend auf echten Satellitenbildern von der ganzen Welt, sodass du über sehr realistisch aussehende Umgebung fliegst und das eben wirklich auf der ganzen Welt. Also du kannst quer durch Afrika fliegen und es sieht da so aus, wie es tatsächlich da zumindest mal ausgesehen hat auf den Fotos. Das ist schon toll. Und sie fügen nach und nach ja auch immer mehr ein, wo sie dann immer mehr echte Flughäfen auch originalgetreu nachbauen, sodass du wirklich auf den echt aussehenden, echt ausgerichteten Landebahnen landen kannst und die Terminals sehen gleich aus und sowas. Das ist schon toll. Also das ist schon auch abseits der reinen Simulation des Fluges ist es auch eine sehr schön gestaltete und in Anführungszeichen simulierte Welt um das Spiel, um das Flugzeug drumherum. Das ist schon echt beeindruckend, finde ich.
Vieles davon allerdings auch nachkauffähig. Also das
natürlich.
Also,
Ja, und es ist ja auch sein eigener Markt inzwischen. Es gibt ja auch Firmen. Mhm. Also es gibt ja diese Firma, ist, glaube ich, Aerosoft ist das, ne?
Genau.
Die ja auch ganze Pakete, also die machen ja auch Spiele, aber die bieten eben auch so simulierte Flugzeuge und nachgebaute Flugzeuge an. Und da kannst du dann ganze Pakete bei denen runterladen und in deinen Flugsimulator integrieren und sowas. Also es ist ja auch einfach ein Markt, den die sicherlich natürlich auch nicht zumachen wollen als Microsoft.
Deswegen heißt Aerosoft ja auch Aerosoft, weil sie halt für den Flugsimulationsmarkt eigentlich gegründet wurde, in Paderborn übrigens, eine deutsche Firma, hat auch ganz viel für den Flugsimulator oder macht immer noch ganz viel für den Flugsimulator, hat aber unter anderem auch
dein Lieblingsspiel.
Die Notruf 112 heißt die Simulation von Aerosoft, kam vor ein paar Jahren raus, die Mannheimer ist es, glaube ich. Mülheim, Entschuldigung, die Mülheimer Feuerwehr nachempfunden. Wirklich sehr detailgetreu nachgebaut. Sehr cool, die ganze Wache, die ganzen Fahrzeuge, alles funktioniert. Das Gameplay ist nur einfach super, super scheiße und super, super buggy. Funktioniert überhaupt nicht. Setzen 6. Also als Simulation funktioniert die gar nicht. Und man merkt, Aerosoft macht halt super geile Add-ins, DLCs, Flugzeuge, Modelle. Das alles können die super, super gut, aber vom Gameplay her. Super, super scheiße. Ja. Omnibus-Simulator haben sie allerdings gemacht und das ist ein Riesending. Das funktioniert. Also das haben sie scheinbar irgendwie hingekriegt. Autobahn-Polizeisimulator. All das haben die halt gemacht, aber naja.
Ja, man muss es nur versuchen. Ne? Irgendeiner von den Simulatoren wird schon ankommen bei den Leuten. Ich glaube, den Omnibus-Simulator habe ich sogar mal gesehen.
Ja, da gibt es viel von. Auch bei YouTube ganz, ganz viel, die auch Let's Plays dazu machen und so. Livestreams und Twitch und hast du nicht gesehen.
Ja.
Aber Notruf 112, da hat ja wirklich die Welt drauf gewartet, die Feuerwehrwelt zumindest. Alle haben sich drauf gefreut und dann ist das so ein Flop geworden. Also ich spiele das ab und zu immer mal wieder an, weil die haben immer mal wieder Updates. Letztens auch wieder erster Einsatz gehabt. Direkt Bug. Ist nicht zu Ende gekommen.
Ach, scheiße. Na gut, wenn der Grundstock schlecht ist, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr werden irgendwann mit dem Spiel. Schade drum.
Ach, die Simulatorenwelt. Schon geil. Ich glaube, wir haben alles abgefrühstückt, oder?
Ich glaube, wir haben echt alles besprochen. Ich bin immer noch beeindruckt von deinem Kumpel, der einen Simulator im Keller hat. Würdest du sowas dir auch in den Keller stellen? Ich könnte mir das, glaube ich, nicht vorstellen.
Ich hätte Bock drauf, aber das ist unglaublich platzintensiv, weil es reicht nicht einfach einen Schreibtisch mit einem Bildschirm. Du musst ja dann auch den Sitz haben, du musst mehrere Bildschirme haben, dass du auch einfach mit der Kopfbewegung aus dem Fenster gucken kannst. Ne? Also du musst ein Bildschirm nur fürs linke Fenster, ein Bildschirm nur fürs rechte Fenster. Du brauchst mehrere Rechner tatsächlich, einen, auf dem dann der Simulator sozusagen läuft und einen, der halt die ganzen IOs, also die ganzen Schaltzustände und die Bildschirme, du hast ja auch die ganzen Instrumente alle vor dir, die ja auch alle das darstellen, wie es im ich hätte Lust zu in so was zu sitzen, aber nicht selber zu besitzen und vor allen Dingen nicht selber zu unterhalten.
Das ist dann eher ein guter Anwendungsfall für VR, wo du dann die VR-Brille aufsetzt und dann sitzt du halt, also dann brauchst du die Hardware nicht, sondern kannst dich so umgucken. Hast da keine Hardware-Schalter, die du klicken kannst.
Genau, aber zumindest, das fehlt halt, genau. Ja. Auch so dieses, ich mache jetzt hier den Hebel für die Räder hoch, runter oder den Throttle-Hebel oder all die ganzen, das ist schon geil, das anzufassen. Ne? Deswegen hätte ich spiele ja wie gesagt auch gerne Eurotruck-Simulator oder American Truck Simulator gibt es ja auch, ist exakt gleich, nur eine andere Gegend. Da hätte ich gerne tatsächlich, es gibt ja diese Lenkräder für Gamer. Mhm. Das wäre, glaube ich, hat schon mal, cool. Ja. Oder Gaspedal oder so, wobei wir haben ja alle Tempomat.
Habe ich früher tatsächlich mal gehabt.
So ein Lenkrad?
Habe ich mir irgendwie als Teenager mal bei eBay gekauft, so ein Lenkrad mit Gaspedal und habe damit dann Need for Speed gespielt. Das war geil. Also das kann ich sehr empfehlen.
Ich glaube, für Need for Speed ist das auch geiler als für Truck Simulator, weil für Truck Simulator hast du ja die ersten 8 Kilometer in der Stadt. Dafür ist es vielleicht noch cool, aber sobald du auf der Autobahn bist, alle Automaten rein.
Och, aber du kannst dich schön dran festhalten, am Lenkrad kannst du ein bisschen.
Ja.
Ist doch eigentlich witzig.
Ich hätte Spaß daran, glaube ich. Wobei es auf dem Controller schon sehr, sehr gut funktioniert, finde ich.
Ja, das ist wahr, das stimmt, das geht echt gut. Selbst das Einparken rückwärts funktioniert erstaunlich gut mit dem Controller, finde ich.
Ja.
Auch.
Ja.
Aber das in VR?
Das wäre geil, weil du viel geiler aus dem Fenster gucken kannst dann auch so mit Schulterblicken und all so.
Im Spiegel gucken und so, kannst dich vor davon zurücklehnen.
Geil.
Das wäre doch mal was für Weihnachten.
Wir haben noch sehr, sehr viel vor, um den Punkt Simulatoren abzuschließen. Wir reden noch über Serien wie NCIS. Wir reden natürlich noch über Back to the Future, haben wir ja auch noch angekündigt.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Aber erst nach der Sommerpause. Wir werden urlaubsbedingt ein paar Wochen länger zwischen den nächsten Folgen haben, als wir das sonst haben.
Erwarten uns nicht im Juli, aber dann sind wir bald wieder da. Versprochen, dauert nicht zu lange. Insofern, in der Zeit bis dahin könnt ihr gerne die ganzen alten Folgen, die wir jetzt schon produziert haben, die ihr hören könnt, gerne alle nochmal nachhören und überall gerne Kommentare hinterlassen. Schreibt uns gerne drunter, was euch gefallen hat. Schreibt uns gerne auch unter dieses Video nochmal, welche Simulationsspiele ihr gespielt habt, ob ihr eure Sims ertränkt habt früher oder ja, welches Spiel wir vergessen haben, welches wir besprechen sollen, was euer Lieblingssimulationsspiel aller Zeiten ist. Lasst es uns gerne wissen und dann können wir nach der Sommerpause vielleicht nochmal drauf eingehen. Mal gucken.
Genau. Und vielen, vielen, vielen Dank für eure Feedbacks und eure Umfragenteilnahme und so. Also ihr seid echt ein geiles Publikum.
Hat uns sehr gefallen. Vielen Dank. Ja, super gut. Stark.
Bis dahin, macht's gut.
Schönen Sommer euch. Bis dann.
Tschüss. Susul.
Das war der Jodcast. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auf jodcast.de. Bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo ihr sonst eure Podcasts kriegt. Anregungen und Kritik in die Kommentare oder per Mail an mail@jodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.